Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und wir nähern uns jetzt dem Ende des Podcast-Jahres. Ich habe jetzt noch 3 Folgen mit dieser heute für dich und das sind sehr interessante, tiefgehende Podcast-Folgen. Und beginnen möchte ich heute mit einem Interview mit Thorsten Tiet. Thorsten hat vor über einem Jahr den Aktienfinder entwickelt und betreibt den Blog Wachstumswerte. Und wir sprechen über Aktienbewertungen, die richtigen Kennzahlen, worauf man achten muss, warum Thorsten seinen Job an den Nagel gehängt hat, um sich jetzt komplett auf den Aktienfinder zu konzentrieren und noch eine ganze Menge mehr. Es ist ein sehr langes Interview geworden. Es ist sehr viel Input drin. Also es kann durchaus sein, dass du es beim ersten Mal hören nicht alles nachvollziehen kannst. Aber dann hör doch einfach bestimmte Passagen oder das ganze Interview noch einmal. Diese Folge wird dir präsentiert von meiner Mehrwertseite. Das heißt, wenn du für deine Verwandten, Freunde, Kollegen noch passende Weihnachtsgeschenke suchst, dann versuch doch mal mit sehr guten Finanzbüchern oder anderen inspirierenden Büchern. Und die findest du auf www.finanzrocker.net/Mehrwert. Und da kannst du dann mal drin stöbern und vielleicht gefällt dir ja das eine oder andere Buch, was du noch nicht kennst und dann kannst du es darüber gleich bestellen. Ja, soweit das Intro. Legen wir los mit der Podcast-Episode. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen in die Tiefe gehenden Interview über Aktien, Dividenden und Aktienbewertung. Bei mir zu Gast ist heute Thorsten Tiet. Er ist der Entwickler des Aktienfinders und auch Privatanleger und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Thorsten, im Finanzrocker-Podcast. Alles klar bei dir?
Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich deiner Fangemeinde ein bisschen was erzählen darf. Und ich bin jetzt auch gerade wieder genesen von einer kleinen Erkältung. Ja. Gibt vielleicht noch so ein paar kleine Reste im Hals, aber ich denke, ich komme damit trotzdem ganz gut klar.
Ja, das denke ich auch und ich bin froh, dass du die Stimme wiedergefunden hast, rechtzeitig zum Interviewtermin. Ja, und ich habe vor einem Jahr, habe ich den Aktienfinder das erste Mal vorgestellt in einem Artikel und der Alex von Rente mit Dividende hat dich ja auch zweimal erwähnt, weil du sein Portfolio darüber ja auch abbildest und von daher ist der Aktienfinder einigen Hörern wahrscheinlich auch schon ein Begriff. Nichtsdestotrotz, der Name Thorsten Tiet sagt wahrscheinlich wenigen was. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist ja schon gefallen. Ich bin Baujahr 73, das heißt jetzt 44 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und momentan betreibe ich hauptberuflich diesen Aktienfinder, den ich selber konzipiert und entwickelt habe, an dem ich auch weiterentwickle. Zuvor bin ich wie die meisten angestellt gewesen in der Investmentbranche, ungefähr 12 oder 13 Jahre. Das heißt, ich habe bei KPMG gearbeitet im Rahmen der Wirtschaftsprüfung in so einem Spezialistenteam. Mhm. Und wir haben da Portfolien bewertet von Kapitalanlagegesellschaften, anfangs vor allem, später dann auch von anderen Gesellschaften, wie beispielsweise großen Dividendenemittenten, Bluecrest und so weiter. Mhm. Hedgefonds haben auch Lehman Brothers beispielsweise bewertet, nachdem sie pleite waren. Das sind also quasi aus dem Nachlass bezahlt worden, mhm, weil die ja nicht mehr bewerten konnten, wie die Wertpapiere, die da drin waren. Also Stichwort Asset-Backed Securities, wie viel die noch wert gewesen sind. Mhm. Also da war ich ungefähr 8 Jahre bei KPMG. Danach habe ich dann gewechselt zu einer kleineren Firma. Da habe ich an einer Software gearbeitet für Repo-Geschäfte, das heißt Wertpapierleihe. Ja. Geht es ein bisschen ruhiger zu. Das habe ich gemacht bis Ende letzten Jahres. Das Problem in Anführungszeichen ist da gewesen, dass wir den Großkunden verloren hatten. Das war die Commerzbank, mhm, die ja mit Cum-Ex-Geschäften einen Skandal verursacht hat, ja, wegen mehrfachen Dividenden, Rückerstattung. Und das Problem ist gewesen, dass unsere Software eben dafür geeignet war, das zu machen. Und da hat die Bank dann auch einen Rückzieher gemacht, hat dann quasi das Projekt eingestellt. Mein Geschäftsführer musste dann gucken, wie er den Laden quasi am Laufen hält. Und die einfachste Lösung dann für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine IT-Bude an Geld zu kommen, das ist über Consulting, dass man die Leute da vermietet. Weil Programmierer werden ja stark nachgefragt. Ich habe den Aktienfinder da schon am Laufen gehabt, habe den gerade migriert auf eine eigene Seite, wollte ich den bringen, was ich ja jetzt gemacht habe Anfang des Jahres. Habe dann meinem Geschäftsführer gesagt, dass ich da jetzt erstmal nicht zur Verfügung stehe für das Consulting, dass ich jetzt da mein Projekt weitermache, habe da auch Teilzeit gearbeitet zu der Zeit, habe ein bisschen auch die Pistole auf die Brust gesetzt und am nächsten Tag hat er mich dann gekündigt. Und ja, das war, ich will jetzt nicht sagen, es war klar, aber ich habe es provoziert. Und dann konnte ich quasi ab Januar Vollzeit in den Aktienfinder einsteigen.
Deinen Background kannte ich in der Form auch noch nicht und ich finde es ganz spannend, weil du hast das Thema Aktien und Fonds ja auch so ein bisschen bei KPMG dann mitbekommen und hast die IT-Programmierung dann praktisch dann im letzten Job dann auch mitgenommen. Und vielleicht magst du ganz kurz sagen, wann hast du dich denn das erste Mal so mit Aktien konkret auseinandergesetzt?
Also das war schon zu meiner Studentenzeit. Ich bin, wie viele Anleger, denke ich, über meinen Vater dazu gekommen, zu Wertpapieren, zur Anlage in Aktien. War schon von vornherein mein Vater ein sehr konservativer Anleger, der langfristig orientiert war. Hat mich ja auch entsprechend bis heute geprägt. In meiner Studentenzeit dann habe ich einen Teilzeitjob angenommen bei der DRB Bank, die heute so nicht mehr gibt. Die ist ja von BNP Paribas sind die ja aufgekauft worden und heute sind die ja in Consors oder mit Consors zwangsfusioniert. Also da habe ich auch über 2 Jahre bei der DRB Bank damals gearbeitet. Das war im Kundenverkehr. Man glaubt es kaum, das war noch zur Zeit der Dotcom-Blase, also Anfang 2000. Und da hat die DRB Bank als Online-Broker versucht gehabt, auch im Kundenverkehr vor Ort Fuß zu fassen. Da gab es sogenannte Shop-in-Shop-Konzepte. Also ich bin da im Kaufhof gestanden bei einem Internetcafé. Und da gab es dann einen eigenen kleinen Stand nochmal im Internetcafé selbst. Und das war quasi die DAB Bank. Und da konnte man dann bei mir Depots eröffnen und alle möglichen Fragen stellen zur technischen Bedienung. Also es waren Bankarbeiten und technische Fragen, aber natürlich keinerlei Wertpapierberatung. Und das ging ein bisschen länger als 2 Jahre und ist dann aber irgendwann alles eingestellt worden. Das heißt, es gab da 16 oder 17 über Deutschland verteilte DAB-Bank-Shops oder in Anführungszeichen Filialen, wenn man es so nennen will, sind ein bisschen hochgestochen. Und das wurde am Ende dann auch alles eingestellt, leider. Aber dann war ich auch fertig mit meinem Studium, also insofern hat es dann in Anführungszeichen wieder gepasst.
Okay, und dann hast du auch die ersten Aktien dann gleich gekauft.
Ja, richtig. Also ich hatte da schon Aktien gehabt zu der Zeit, habe dann da auch, also in entsprechend bescheidenem Volumen natürlich, Aktien gekauft, habe auch mal ganz kleines bisschen, war ja noch jung, die wilden Jahre sozusagen, musste natürlich auch den einen oder anderen Optionsschein mal kaufen. Aber so sehr habe ich mir da die Finger nie verbrannt, weil ich hatte das Glück in Anführungszeichen, also des einen Leid, des anderen Freud, kann man ja so sagen. Ich hatte ja die Gelegenheit gehabt zu beobachten, wohin das führt, wenn die Leute anfangen zu zocken. Wie gesagt, die neue Marktblase, die ist gerade geplatzt. Die Kunden waren auch vor Ort, haben im Internetcafé selbst durften die dann surfen auf Kosten von der DRB Bank. War natürlich beabsichtigt gewesen, dass sie da traden sollen und wieder Geld einspielen sollen. Ich habe die Gesichter gesehen von den Leuten, die lange erfolgsverwöhnt waren. Die Flut hebt alle Boote, wie man so schön sagt. Also am Anfang ist alles gestiegen, ja. Und dann ist mehr oder weniger fast alles gefallen. Ich habe die langen Gesichter gesehen und ich denke, das hat bis heute nachgewirkt.
Und dann bist du auch stetig immer dabei geblieben, hast immer weiter Aktien gekauft, trotz der Krisen und hast dich dann auch immer mehr auch mit Kennzahlen dann beschäftigt.
Ja, richtig. Also langfristig orientierter Aktienanleger war ich ja, wie gesagt, schon immer. Am Anfang habe ich noch nicht viel mit Kennzahlen gemacht. Und habe mich da auf, ich sage jetzt mal, Börsendienste oder andere Informationen einfach verlassen. Das war jetzt nicht schlimm, hätte definitiv schlimmer kommen können. Und da waren in Anführungszeichen ja schon solide Aktien dabei. Wenn man solide sagt, dann denkt man meistens an so Aktien wie General Electric oder Procter & Gamble, so Dinger, die jeder kennt. Heute würde ich solche Aktien nicht mehr kaufen. Das
Okay.
ist jetzt wieder eine andere Geschichte, da können wir auch später drauf kommen, warum.
Ja.
Aber wie gesagt, ich habe schon gesagt, es hätte schlimmer kommen können, weil es sind immer noch irgendwo solide Aktien und wenn es mal wieder gut läuft und die Wirtschaft gut läuft, dann steigen diese Aktien eben auch und man macht dann immer noch irgendwo seinen Schnitt dabei. Wirklich im Laufe der Zeit bin ich dann aber doch dazu übergegangen, mir selbst Gedanken zu machen, weil ich dann auch unzufrieden gewesen bin mit den Informationen, die ich bekommen habe. Und das Endprodukt ist eben der Aktienfinder.
Dann lass uns doch da noch mal so ein bisschen einsteigen. Du hast ja angefangen, einen eigenen Blog zu entwickeln namens Wachstumswerte und hast dann parallel den Aktienfinder dann da immer reingebracht in die Artikel. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, im Internet einen Blog zu machen und dann eben auch so ein Tool zu entwickeln?
Ursprünglich war die Idee nur der Blog gewesen. Ich muss jetzt dazu sagen, also die Unzufriedenheit oder das Vorhaben, dass ich selbst mich beschäftigen möchte, damit die guten Aktien zu finden, das war ja schon länger da. Aber ich habe das erst als eigenes Projekt gemacht. Also ich wollte das anfangs überhaupt nicht ins Internet stellen. Und was ich im Internet machen wollte, das war einfach mal ein Blog, weil ich hatte ein gewisses Mitteilungsbedürfnis,
Das kenne
weil
ich.
eine, ja, schön. Ein Sendungsbedürfnis, weil ich dachte, ich habe da einige Dinge zu erzählen, die ich sonst einfach nicht lese. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin aber relativ schnell auch auf den Trichter gekommen, dass das viele interessieren könnte, was ich da tue bezüglich Aktien finden. Ich habe dann auf die Seite wachstumswerte.net, also das ist ja meine erste Seite, dann auch den Aktienfinder in seiner Urform dort live gestellt. Der hieß damals auch noch Wachstumsfinder. Den Namen finde ich eigentlich, um ehrlich zu sein, sogar besser, aber das Aktienfinder habe ich es SEO-technisch dann halt so genannt, weil die Leute da vielleicht nach Aktien finden googeln. Und die Seite wachstumswerte.net ist jetzt eher eine Blogseite, also vor allem für Informationen bezüglich Aktien, Aktienoptionen ebenfalls. Was Aktien angeht, da bezüglich der Wachstumsstrategie. Das ist im Prinzip so meine Philosophie, die habe ich Wachstumsstrategie genannt. Und ich stelle auch mein Portfolio live oder eins meiner Portfolien, ähnlich wie bei Alexander von Rende. Mit Dividende hat da meine Frau, dann war er da auch dagegen, dass ich da alles live stelle. Kann ich auch verstehen. Meine Optionstrades sind da auch live. Und wenn ich sage live, dann meine ich damit, dass wenn man normalerweise auf Seiten ist, die sich mit Aktien irgendwie beschäftigen und da gibt es dann da die Screenshots einmal im Monat, typischerweise von Excel oder Portfolio Performance oder was weiß ich wo. Und bei mir ist es tatsächlich live. Also die Kurse sind echt aktuell. Also ich aktualisiere die stündlich. Und ich mache auch da noch so ein paar Berechnungen, die ich anderswo nirgends gesehen habe. Also beispielsweise zeige ich da auch die Wechselkursauswirkung, weil gerade Dividenden, Investoren, die werden ja viel in den USA fündig. Das ist ja quasi der Hort der Dividendenpolitik. Und da ist es, finde ich, ganz interessant zu sehen, wie die Wechselkurse oder die Wechselkurseinflüsse sich auswirken auf den jeweiligen Depotwert beispielsweise. Ich sage jetzt nicht, dass es das absolut entscheidend ist, aber es ist ein Faktor, den man nicht unbedingt vernachlässigen sollte, den man sich wenigstens bewusst sein sollte, damit man entsprechend seiner persönlichen Präferenzen beurteilen kann, wie hoch beispielsweise das Anlagevolumen insgesamt vom Portfolio in US-Dollar sein soll oder in Fremdwährung allgemein.
Ja, man hat es ja gerade in den letzten Monaten auch gemerkt, wo der Dollar nach unten gegangen ist, dass gerade auch bei so einem MSCI World ETF in US-Dollar das extrem nach unten gegangen ist, obwohl der eigentliche Kurs gar nicht so stark nach unten gegangen ist. Und das hat ja alles mit den Währungseinflüssen zu tun.
Ja, richtig. Also gerade bei so einer Währung wie Dollar oder so, da gleicht sich das irgendwo doch wieder aus über einen längeren fristigen Zeitraum. Und wir reden ja jetzt hier über Anlage, die längerfristig ist, mit dieser Wachstumsstrategie. Also man sagt ja so schön, und das unterstreiche ich auch, ab 10 Jahre ist langfristig und länger ist immer besser. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass so Euro, US-Dollar, dass es irgendwo, wenn auch mit gewissen Ausschlägen, also in der Finanzkrise war es ja extrem, aber doch irgendwo um einen gewissen Wert pendelt.
Ja, lass uns doch nochmal so ein bisschen in den Aktienfinder reinschauen. Mittlerweile ist der ja auch kostenpflichtig, wenn man eine bestimmte Anzahl an Werten prüfen möchte. Ein Grundstock ist immer kostenlos. Und was bekommt denn der Besucher oder der Kunde dann beim Aktienfinder?
Also der Aktienfinder, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen ausholen, was das Ding überhaupt ist. Der Aktienfinder ist ein Aktienscreener für Wachstumswerte, wie ich so sage. Also in meiner Wachstumsstrategie oder Philosophie, da geht es darum, dass ich versuche, Aktien zu finden, die ihren Gewinn möglichst konstant steigern. Das, weil ich davon ausgehe, und das ist eigentlich auch gemeiner Konsens, dass Rendite über Aktien zu erzielen damit zusammenhängt, dass man Unternehmen in Unternehmen investiert, die ihre Gewinne langfristig steigern können. Weil steigende Kurse und insofern die Unternehmen eben ausschütten, steigende Dividenden, die hängen eben mit steigenden Gewinnen zusammen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und die Gewinne stagnieren oder sind sogar rückläufig, dann werde ich da davon ausgehen müssen, dass die Kurse eben auch zurückkommen. Das heißt, dass ich Kursverluste haben werde, zum einen und zum anderen, dass mittelfristig die Dividenden ebenfalls sinken werden. Weil ich muss ja, das Unternehmen muss ja irgendwann muss ja die Dividenden finanzieren und entsprechend käme es dann zur Dividendenkürzung. Insofern ganz wichtig eben ist der steigende Gewinn. Ich gehe davon aus, dass wenn ich ein Unternehmen habe, dass die Gewinne konstant langfristig steigern konnte. Also ich gehe zurück in die Historie und da gibt es Unternehmen wie beispielsweise 3M oder so und ich gucke in die Historie zurück, nicht nur wenige Jahre, sondern bis 3 Jahrzehnte. Das heißt, ich kaufe auch die Daten. Ich habe da Datenprovider, die ich bezahle, weil Freihaus gibt es das nicht. Und die Daten kann man dann auch sehen grafisch, aber da greife ich jetzt schon vor. Also ich gehe davon aus, dass wenn ein Unternehmen es schafft, konstant seinen Gewinn zu steigern über einen sehr langen Zeitraum, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch in Zukunft das Unternehmen die Gewinne steigern wird. Weil wenn ich jetzt am Roulette-Tisch beispielsweise bin, es kommt 10-mal rot, ja. Dann und beim 11. Mal, dann hat es keinerlei Aussagekraft, ob jetzt beim 11. Mal schwarz oder rot kommt. Wenn jetzt ein Unternehmen aber 20 Jahre lang den Gewinn steigern kann, relativ konstant, dann ist es kein Produkt des Zufalls, sondern dann hat es einfach damit zu tun, dass das Unternehmen Dienstleistungen oder Produkte herstellt, die nachgefragt sind am Markt, dass das Ganze skaliert, dass das Unternehmen seine Geschäftsprozesse im Griff hat und so weiter, dass ein fähiges Management da ist, das könnte man jetzt ausbauen. So ein Unternehmen ist ein komplexes Konstrukt und dieses komplexe Konstrukt gibt nichts Schöneres als Beweis, dass es funktioniert, als wenn jahrelang, jahrzehntelang die Gewinne steigen. Und das Problem, was ich sehe bei normalen Aktienscreenern, das ist eben, dass diese, ich nenne es jetzt mal Wachstumsqualität, dass diese Wachstumsqualität da nicht greifbar ist. Diese Aktienscreener, die ich so kenne, und ich habe mich da schon ganz schön gut umgeguckt, die arbeiten dann vor allem mit so, ich nenne das statische Kennzahlen, wie zum Beispiel KGV oder die Höhe der Dividendenrendite, solche Geschichten. Die taugen aber nicht, um Wachstumsqualität festzustellen. Ja, was heißt denn jetzt ein hohes oder niedriges KGV? Also niedriges KGV heißt im Prinzip, dass der Markt nicht bereit ist, ein sehr Vielfaches vom Gewinn zu bezahlen. Und das ist für mich jetzt eher erstmal ein negatives Kriterium, weil das ist dann eher eine Sache, dass der Markt glaubt, dass die Gewinne nicht wirklich steigen werden. Also nicht in dem Sinne, dass ein höheres KGV gerechtfertigt wäre. Ähnlich ist es auch bei der Dividendenrendite. Wenn die Dividendenrendite relativ hoch ist, dann heißt es für mich eher, dass das Unternehmen eine relativ hohe Dividende bezahlen muss, damit die Aktie überhaupt gekauft wird. Es gibt keine wirklich sehr gute Wachstumsaktie, die sehr ertrag- und aussichtsreich ist, die den Gewinn sehr stark steigert und die zugleich eine sehr hohe Dividendenrendite hat, mit der man einsteigen kann. Also das wäre so irgendwo die Quadratur des Kreises. Da muss man sich dann halt schon entscheiden, was man haben möchte. Und wie gesagt, diese Aktienscreener, die ich so kenne, die bieten eben keine Kennzahlen an, auf deren Basis ich jetzt in der Lage wäre, Wachstumswerte zu identifizieren. Und der Aktienfinder, der ist eben jetzt ein Aktienscreener mit gewissen Kennzahlen, die es anderswo eben nicht gibt, um eben dem Anspruch zu genügen, dass diese Qualitätsaktien, diese Wachstumswerte gefunden werden sollen. Und das habe ich gemacht und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht Sympathiebekundungen von irgendwelchen Leuten bekomme.
Okay.
Also ist tatsächlich so über Facebook oder meistens per E-Mail. Ich rufe die Leute auch schon jetzt teilweise an. Einfach so, weil im Impressum meine Telefonnummer steht.
Okay.
Ja, das ist gut. Auf der einen Seite natürlich freut mich das, auf der anderen Seite ist das auch irgendwo eine Belastung, ne? Weil man will ja nett bleiben und wenn man das Projekt alleine stemmt, dann ist es natürlich auch nicht so einfach, dann mit jemandem einfach mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde noch länger zu reden, wenn der keinen Punkt findet oder kein Ende findet. Aber ich nehme auch sehr viel mit über das Feedback der Benutzer. Können wir später nochmal drauf kommen. Der Aktienfinder, der ist also zum einen ein Aktienscreener, wo ich dann auch entsprechend einen Filter habe, um eben diese Wachstumswerte zu finden. Wobei ich anhand des Filters und anhand der gewissen Kennzahlen auch gewisse Präferenzen, also meiner persönlichen Strategie entsprechend, einstellen kann. Weil Wachstumsstrategie, das ist jetzt auch wieder so irgendwo ein Oberbegriff. Und jeder hat ja auch unterschiedliche Präferenzen irgendwo. Das heißt, der eine, für den sind die Dividenden ganz wichtig. Jemand anderes wiederum, für den sind die Dividenden nicht so wichtig, weil er weiß, dass die Rendite sich aus Kursgewinn plus Dividende zusammensetzt. Und das sagt euch, investiere auch in Unternehmen, die keine Dividende beispielsweise ausschütten, wie Amazon oder so. Und selbst wenn man sagt, da Dividende ist wichtig, dann kann man da auch nochmal differenzieren, ob man jetzt eher auf eine relativ hohe Dividendensteigerung abfährt oder ob man sagt, ja, ich will jetzt, bei mir soll jetzt wirklich die Sicherheit der Dividende erstmal im Vordergrund stehen. Weil ich vielleicht nicht so viel Zeit habe, ja, weil ich vielleicht schon ein bisschen älteres Modell bin und mein Anlagehorizont vielleicht jetzt nur noch 10 oder 15 Jahre ist und ich da eine Rentenlücke zu füllen habe. Also, aber du hast ja nochmal kurz zum Aktienfinder zurück. Wie gesagt, ist ein Aktienscreener für Wachstumswerte auf der einen Seite und der Aktienscreener kann man sich so eine Art Tabelle vorstellen. Und wenn man dann auf eine Aktie klickt, dann kriegt man gewisse Charts, dann kriegt man sozusagen eine, ich nenne das eine Wachstumsanalyse, grafisch dargestellt. Also da sieht man dann die Aktie bis 30 Jahre, teilweise länger zurück, bis für die Dividenden bis 50 Jahre. Da bekommt dann eben einen sehr guten Eindruck, einfach einen visuellen sehr guten Eindruck über die Qualität der Aktie selbst. Das Ganze dann auch ohne Seitenwechsel. Das ist auch eines von den Dingen, die bezüglich Benutzerführung mir immer auf die Nerven gegangen sind. Heute auch immer noch auf die Nerven geht, wenn ich so einen normalen Aktienscreener habe. Da habe ich dann meine Liste, dann klicke ich auf die Aktie drauf, dann wird die Seite komplett neu aufgebaut. Ich sehe dann die Details von der Aktie. Und wenn ich dann wieder zurück navigieren will, dann verschwindet das alles, dann wird wieder eine neue Seite aufgebaut und so. Ich finde das irgendwie, das reißt einen so ein bisschen aus dem Fluss raus. Da muss man sich auch wieder in der Liste orientieren. Wo war ich jetzt gerade gewesen und so. Und das gefällt mir nicht so gut. Es sind so Kleinigkeiten, die ich dann, weil ich ja sowieso alles selber gebaut habe, da dann auch noch versucht habe zu berücksichtigen, dass man damit relativ gut arbeiten kann.
Wie viele Werte hast du da drin?
Also momentan sind es 590 Aktien, die ich da abbilde. Da gibt es also unterschiedliche Meinungen. Also wenn Leute, sage ich jetzt mal, intuitiv würden viele Leute sagen, je mehr Aktien, je besser. Ich habe da so meine Zweifel dran. Mein Anspruch ist einfach, dass ich da so viele Aktien drin habe, dass vor allem Privataktionär ein sehr gutes Portfolio international diversifiziert zusammenstellen kann. Und das Problem ist auch irgendwo die Datenpflege. Wie gesagt, ich tue das Ganze alleine stemmen, das Projekt. Die Daten, die aus den USA kommen, die sind noch relativ gut von der Qualität her. Ich habe aber Aktien weltweit. Also ich habe viel Deutschland, viel Europa, bisschen Australien, Asien. Und die Qualität der Daten vor allem zurück zu die Historie, je weiter die zurückliegen, die wird ja schon dann teilweise relativ, ja, fehlerhaft. Also es sind deutlich mehr Fehler drin als bei den US-Aktien. Und ich habe auch eigene Desktop-Anwendung, die nur dafür da ist, quasi die Daten zu pflegen. Also ich gehe da nicht in die Datenbank rein und hack darum. Das wäre mir auch zu gefährlich und zu stressig. Sondern ich habe da eine eigene Administrationsoberfläche, wo ich das alles dann anpassen kann. Wenn jetzt die Dividenden falsch sind, Gewinne falsch sind, Cashflows falsch sind oder was auch immer. Bin auch oft genug auf den Investor Relations Seiten selbst da, vor allem wenn ich erstmalig die Aktie erfasse, also eine neue aufnehme. Und ich könnte erstens nicht garantieren irgendwo mehr, dass die Daten eine gewisse Qualität erreichen. Wenn ich jetzt unendlich viele Aktien aufnehmen würde, das wäre das Erste. Und zweitens meine ich auch, dass es gar nicht produktiv wäre. Möglicherweise würden dann die Leute eher vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an Wachstumswerten und es sind nicht alle Aktien geeignet für eine langfristige Anlage. Deshalb ist mein Anspruch, so viele Wachstumswerte zu haben im Aktienfinder, dass man eine genügend große Auswahl hat, um ein schön diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen aus hochklassigen Aktien. Mein Anspruch ist nicht, alle möglichen Aktien da reinzuklatschen und dann damit anzugeben, wie viel ich habe. Und mein Vorhaben ist jetzt ungefähr erstmal 600, die 600 voll zu machen. Und dann werde ich wahrscheinlich dazu übergehen, schlechtere Aktien auszusortieren und durch bessere zu ersetzen. Ich bekomme relativ viele Wünsche bezüglich Aktien. Dann gucke ich mir die entsprechend an. Und wenn ich denke, dass die als Wachstumswert geeignet sein können oder wenn sie auf breites Interesse stoßen, das ist auch noch ein Kriterium, dann nehme ich die auf. Weil es ist ja berechtigt, das Anliegen von Leuten, die bereits Aktien haben, nachzuschauen, ob diese Wachstumskriterien für ihre Aktien entsprechen oder eben nicht.
Ja, bevor wir gleich nochmal auf die Kennzahlen an sich eingehen, die du jetzt im Aktienfinder ausgewählt hast und die dann auch angezeigt werden, vielleicht magst du nochmal kurz was zu den drei unterschiedlichen Mitgliedschaften sagen, die zur Auswahl stehen.
Ja, es gibt zwei unterschiedliche Mitgliedschaften. Das erste Level ist nämlich einfach nur Gast. Das heißt, wenn man sich nicht anmeldet, dann kann man schon was sehen und kriegt im Prinzip schon einen recht guten Eindruck vom Aktienfinder. Was ich nicht gemacht habe, ist irgendwie die Daten kastriert. Also wenn ich teilweise auf andere Seiten gehe, da sieht man dann halt quasi nur die Hälfte. Nur die Hälfte in dem Sinne, dass ich klicke eine Aktie an und sehe von der Aktie nur die Hälfte. Das habe ich nicht gemacht. Also man sieht, wenn man eine Aktie sieht, dann sieht man von der Aktie wirklich alles. Das heißt, man sieht die komplette Historie. Übrigens inklusive Prognose fürs laufende Geschäftsjahr. Ich habe da auch Prognosen drin. Was man dann aber nicht sieht, sind alle Aktien. Also man sieht als Gast derzeit 40 Aktien und zwar die 40, die am längsten die Dividende gesteigert haben oder wenigstens konstant hielten. Also sind im Prinzip 40 Dividendenaristokraten. Wenn man sich anmeldet als Mitglied, dann sieht man doppelt so viele, sprich 80. Und wenn man dann sagt, okay, das gefällt mir soweit, dann kann man Vollmitglied werden. Die Vollmitgliedschaft, die geht von einem Monat bis zu einem Jahr. Wird natürlich immer billiger auf den Monat betrachtet, je länger man sich verpflichtet. Das heißt, es fängt an bei 12 Euro, das wäre für den einen Monat. Und ein Jahr wären dann 85 Euro. Und das muss natürlich dann halt jeder entsprechend selbst entscheiden, ob das für ihn interessant ist oder nicht. Ich kann jetzt sagen, dass es ganz gut ankommt. Ich bin eigentlich bin ich ein Start-up, ne? Wenn man das so möchte. Und darf jetzt mal stolz verkünden, dass ich seit dem dritten Monat profitabel wirtschafte.
Seit dem 3. Monat.
Ja, genau, seit dem dritten Monat, ja. Das hat halt auch damit zu tun, also wenn man jetzt, ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ist hoffentlich interessant für die Zuhörer.
Also
Also
für
mein.
mich ist auf jeden Fall interessant,
Okay, dann mache ich weiter.
ja.
Dann schalte ich das Mikro noch nicht aus. Meine laufenden Kosten, das ist ja im Prinzip die Daten, die ich bezahlen muss. Und Datenprovider, da habe ich da relativ gut verhandelt. Das ist das eine. Und das andere, das ist natürlich die Infrastruktur, allen voran ein Server. Ich habe da eine eigene Maschine quasi, wo stehen. Das sind im Prinzip meine Kosten. Das sind beides jeweils vierstellig, die Kosten, die ich habe, aufs Jahr gesehen. Und das meiste, was da drin steckt in dem Projekt, ist eigentlich Know-how. Also sowohl fachliches als auch technisches Know-how, das ich mir halt über die Jahre Berufserfahrung angesammelt habe. Deshalb ist es halt erst nur möglich, dass ich muss halt auch niemanden bezahlen, niemand Drittes. Wenn das so wäre, dann wäre das anders, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch in den Miesen, ja. Und nur deshalb, weil quasi die Kosten so niedrig sind, die ich habe, kann ich natürlich auch so schnell profitabel wirtschaften.
Das Schöne ist ja, wenn ich jetzt mal bei Facebook gerade in den einschlägigen Gruppen dann mal schaue, dann bekommt man immer mehr Screenshots vom Aktienfinder zu sehen, wo dann Aktien analysiert werden und wo dann bestimmte Sachverhalte dargestellt werden. Das ist ja auch schon mal ein Riesenlob für deine Arbeit, weil das ja dann auch geschätzt wird und dann auch geteilt wird. Lass uns mal so ein bisschen über die Kategorien und Einteilungen sprechen. Es gibt beim Aktienfinder drei Einteilung, zum einen Dividendenbunker, Dividendensprinter und Gewinnraketen. Wo liegen denn da konkret die Unterschiede?
Ja, Also, ich würde kurz voraussagen, dass nichts ist in Stein gemeißelt. Also, ich habe vorhin ja schon gesagt, Wachstumsstrategie, das ist so eine Art Oberbegriff. Und jeder Anleger hat seine eigenen Präferenzen. Bin schon darauf eingegangen, dass dem einen ist die Dividende wichtiger als dem anderen. Und der eine möchte eher eine sichere Dividende haben. Und der andere sagt, sie soll auch sicher sein, ja. Und ich berücksichtige auch immer die Sicherheit durch die Gewinnentwicklung. Aber einer legt mehr Wert auf die Dividendensteigerung beispielsweise als ein anderer. Das heißt, und daraus habe ich im Prinzip drei idealtypische Strategien abgeleitet. Das sind alles drei Wachstumsstrategien. Also setzen alle auf Wachstumswerte, aber setzen andere Akzente. Und ich habe die einen, das habe ich genannt, dann irgendwelche plakativen Namen natürlich gesucht, damit sie gut im Gedächtnis bleiben. Das eine heißt bei mir Gewinnrakete. Und das ist im Prinzip für die Anleger gedacht, als Inspiration, die sagen, oh, die Dividende, die ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich möchte in Unternehmen investieren, die ihre Gewinne wirklich mit einer gewissen Dynamik steigern. Und weil ich verspreche mir dann dadurch langfristig gute Kursgewinne. Können Dividende bezahlen, müssen aber nicht. Das heißt, die Dividende ist da kein Kriterium, damit ein Wert eine Auszeichnung Gewinnrakete erhält. Dann gibt es noch zwei andere idealtypische Strategien, also Dividendenbunker und Dividendensprinter. Beim Dividendensprinter, da geht es darum, dass die Dividende mit einer gewissen Dynamik gesteigert werden soll. Das habe ich natürlich dann alles auf die Kennzahlen entsprechend umgerechnet. Das heißt dann ganz konkret, dass der jährliche Zuwachs der Dividende auf 5 Jahre bezogen mindestens 10% betragen soll. So messe ich dann beispielsweise die Dividendensteigerung. Beim Dividendenbunker wiederum sage ich gebe mich mit 5% zufrieden. Dafür möchte ich aber keine Dividendenkürzung seit wenigstens 10 Jahren haben von dem Unternehmen, um so ein bisschen die Konstanz der Dividendenpolitik zu berücksichtigen. Allen Wachstumsstrategien gemein ist, dass nur Aktien hierfür in Frage kommen, die ihre Gewinne gleichmäßig steigern in einer gewissen Höhe. Das ist jetzt, ich finde, was ganz Interessantes, weil es, wie ich herausbekomme oder wie ich messe, ob ein Unternehmen seine Gewinne konstant steigern kann in einer gewissen Höhe. Weil das sind dann zwei Kennzahlen, die ich hierfür benutze, die ganz essentiell sind für das Ganze. Die sind quasi, das sind zwei Säulen von der Wachstumsstrategie. Und zwar ist das eine die Korrelation und das andere ist die Steigerungsrate. Um die Gleichmäßigkeit, die Zuverlässigkeit, die Stabilität von einer Steigerung herauszubekommen oder von einer Entwicklung, also in unserem Fall jetzt die Gewinnentwicklung herauszubekommen, benutze ich die Korrelation. Das ist der sogenannte Pearson-Korrelationskoeffizient. Und den Rechnen, ja, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es eigentlich auch, aber es funktioniert. Und zwar setzt sich in Bezug zueinander die Gewinnentwicklung mit der Zeit. Und wenn ein Unternehmen ganz konstant seine Gewinne erhöht im Zeitverlauf, wie am Lineal gezogen, quasi eine Gerade, kann man sich da bildlich vorstellen, dann rechnet dieser Korrelationskoeffizient eine 1 aus. Also dann gibt die Kennzahl eine 1 aus. 1 heißt, ich habe quasi eine Gerade, die nach oben zeigt. In welchem Winkel auch immer. Der Winkel spielt ja noch keine Rolle. Es ist einfach aber nur eine Gerade, also eine Linie nach oben. Wenn ein Unternehmen konstant weniger verdient, dann wäre es eine minus 1. Das wäre jetzt quasi eine Gerade, wie am Lineal gezogen, nach unten. Und was wir jetzt suchen, sind Unternehmen, die eine Gewinnkorrelation haben, möglichst nah an 1. Und die gibt es wirklich. Das heißt, es sind dann Unternehmen, die über die Jahrzehnte die Gewinne sehr konstant steigern. Das
Hast du
ist die
da ein
eine
Beispiel
Geschichte.
zufällig?
Ja, 3M kannst du nehmen.
Aber wenn ich mir jetzt so generell die Zahlen mal so ein bisschen anschaue, also du hast ja hier Über- und Unterbewertung Wachstum, dann Über- und Unterbewertung Gewinn, also ganz viele Zahlen, auch Cashflow noch. Und wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem lukrativen Unternehmen, du hast auch gesagt, Dividendenrendite spielt da keine große Rolle, aber gerade diese Über- und Unterbewertung bei Wachstum, Gewinn und Cashflow, wie wichtig sind da die Zahlen? Also wenn wir jetzt hier eine minus 35% haben oder eine plus 40%, wo muss ich dann darauf achten als Anleger?
Also ich muss mal sagen, einen Schritt zurück. Das Wichtigste ist erstmal die Qualität. Also ich denke, warum die langfristig, wenn langfristig orientierte Aktienanleger Geld verlieren, da liegt es im Regelfall daran, dass sie in Unternehmen investieren, die qualitativ nicht gut genug sind.
Okay.
Das ist das eine. Das heißt, zuerst mal darauf achten, dass die Qualität stimmt. Mhm. Also, wie ich das sage, die Wachstumsqualität. Danach kommt dann der Preis von der Aktie. Jeder möchte natürlich ein Schnäppchen machen, aber es ist ganz klar, es gibt Aktien, die kriegt man einfach nicht billig. Mhm. Also ich habe beispielsweise vor kurzem Tencent gekauft und die waren auch anhand des Aktienfinders überbewertet. Mhm. Aber die gibt es einfach nicht billig und die Erfahrung hat gezeigt, also meine Erfahrung hat gezeigt, dass es Aktien gibt, da macht es wenig Sinn drauf zu warten, weil die rennen einen mehr oder weniger weg. Und wenn man an eine Aktie glaubt, kann man die dann trotzdem kaufen, auch wenn sie erstmal in Anführungszeichen teuer erscheint.
Okay.
Die Unterbewertung bzw. die Fair Values, die machen aber dennoch schon sehr viel Sinn. Ich achte darauf sehr, je nachdem, welche Aktien oder welche Investments ich eingehe. Wenn ich jetzt beispielsweise Investments eingehe im Rahmen von Aktienoptionen, das heißt, ich verkaufe jetzt Short Puts und muss damit rechnen, dass ich mich andienen lasse. Mhm. Dann möchte ich mich nur auf die Aktien andienen lassen, die A, qualitativ hochwertig sind. Das habe ich ja schon gesagt, da weiche ich nicht von ab. Die B, aber auch relativ günstig bewertet sind. Mhm. Da spielt es eine große Rolle. Allgemein ist es, finde ich, interessant, die Über- und Unterbewertung zu sehen. Da können wir dann nochmal gerne drauf eingehen, wie ich das ausrechne.
Mhm. Ja, sag doch mal bitte. Wir können ja gerne auch mal ein Beispiel nehmen. Du hast gestern einen Artikel veröffentlicht. Da ging es um Aktienanalyse für Arme, Unterbewertung anhand der Dividendenrendite erkennen. Das eignet sich doch perfekt als Beispiel, um das mal zu erläutern, ne? Du hast ja IBM als Beispiel genommen. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Das glaube ich auch ganz interessant, weil IBM ist ja richtig runtergeprügelt worden. Hat auch nicht so die Zahlen veröffentlicht, die die Märkte hören wollten. Und dadurch ist es ja auch runtergegangen und hat aber jetzt mittlerweile eine attraktive Dividendenrendite und auch ein geringeres KGV.
Ja, richtig. Also bevor wir jetzt hier irgendwie, also wir wollen jetzt nicht hier über die Zukunft von IBM sprechen.
Nein. Sondern anhand der Kennzahlen.
Ne? Einfach mal über allgemeine Mechanismen.
Genau.
Mhm. Also was man zuerst sieht im Aktienfinder ist, zeigt auch den Verlauf der historischen Dividendenrendite, den zeige ich an. Mhm. Sieht man, dass IBM aktuell wirklich eine sehr hohe Dividendenrendite hat. Also momentan ist er 3,93% und es liegt deutlich über dem historischen Schnitt, der im Jahr 2000, das sieht man alles auf einen Blick, bei ungefähr 0,5% lag. Bei der Finanzkrise im Höhepunkt, wenn man die also ganz unten gekauft hat, da hat man immer noch unter 2% bekommen, 1,97%. Mhm. Jetzt kriegt man sage und schreibe fast 4% für Dividendenrendite, wenn man jetzt IBM kauft. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt ein Schnäppchen oder ist es halt kein Schnäppchen? Dazu erstmal, warum ist die Dividendenrendite so hoch? Die Dividendenrendite ist so hoch, weil der Kurs runtergeprügelt wurde. Genau. Das hast du ja schon erwähnt. Mhm. Der Kurs ist, und das sehe ich jetzt auch alles hier im Detail, der Kurs ist gekommen, der war mal ganz oben gewesen. In 2013 hatten wir mal einen Kurs gehabt von $216. Jetzt sind wir aktuell bei $147. Mhm. Das heißt, also erstmal Anleger, die IBM-Aktie jetzt schon seit Jahren haben, die sind wahrscheinlich damit im Minus. Warum ist die Aktie runtergeprügelt worden? Deshalb, weil die Gewinne jetzt stagnieren bzw. sogar rückläufig sind. Mhm. Und zwar seit 2015. Also 2014 waren die Gewinne nochmal, waren sie oben quasi und seit 2015 sind die Gewinne rückläufig. Mhm. Die Dividenden sind aber weiterhin gestiegen. Und es ist eben ein ganz typisches Beispiel, das gibt es öfter. Ich habe ja in meinem Blog da auch eine kleine Liste gemacht gestern. Das, was ich die Trägheit der Dividende nenne oder Trägheit der Dividendenentwicklung. Mhm. Die Dividenden steigen weiter, obwohl die Gewinne stagnieren oder vielleicht sogar rückläufig sind, wie jetzt im Fall von IBM. Mhm. Das hat damit zu tun, dass kein Finanzvorstand oder so gibt gerne zu. Das ist, im Prinzip ist es eine sinkende Dividende. Weil eine Dividendenkürzung ist im Prinzip eine Art Offenbarungseid. Ja. Das macht natürlich keiner gern, vor allem nicht dann, wenn aus der Substanz noch die Dividende bezahlt werden kann. Ja. Bei IBM ist ja die Ausschüttungsquote übrigens auch erst bei knapp 50%, so nebenbei.
Was ja relativ wenig ist.
Was ja relativ wenig ist, wir können uns auch noch kurz die auf den Free Cashflow angucken und da ist es auch ungefähr 50%. Also das sieht man alles im Aktienfinder, sowohl die Ausschüttungsquote auf den Gewinn bezogen, also auf den Free Cashflow, der das eigentliche Geld beinhaltet, das verdient wurde, aus dem dann die Dividenden bezahlt werden können.
Das heißt, das ist ganz wichtig für die Anleger, dass sie da den Free Cashflow sich anschauen.
Können, ja, genau. Also das, man muss wissen, was der Free Cashflow ist, damit man eine Vorstellung hat, aber es macht definitiv Sinn, ja, genau. Also die Dividendenrendite, wie gesagt, ist relativ hoch, die Gewinne sind aber rückläufig. Weil die Gewinne rückläufig sind, das auch schon seit ein paar Jahren, sind auch die Kurse schon seit ein paar Jahren rückläufig. Die Rendite insgesamt, die man über eine Aktie erzielt, die setzen sich zusammen oder die setzt sich zusammen aus Kursgewinn und aus Dividenden. Erfahrungsgemäß machen die Kursgewinne mehr aus als die Dividende. Wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufe, nur deshalb, weil die Dividendenrendite hoch ist, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit wie bei IBM, dass sich ein Unternehmen kauft, dessen Kurse runtergeprügelt wurden. Dessen Kurse nicht zufällig runtergeprügelt wurden aufgrund irgendeiner Marktlaune, sondern weil fundamental sich die Aussichten des Unternehmens verschlechtert haben. Was wiederum messbar ist über sinkende Gewinne, sinkende Cashflows und so weiter. Wenn ich jetzt also so ein Unternehmen kaufe, beziehungsweise so eine Aktie kaufe, dann gehe ich da im Prinzip eine Wette drauf ein, dass es schon wieder besser werden wird. Was sein kann, aber nicht sein muss. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Aktionäre eigentlich eher konservativ sind und eher doch auf Qualität achten sollten und Qualitätsunternehmen, das heißt, es sind Unternehmen, die es gut geht und die ihre Gewinne steigern, weil sie dann eben auch die Kurse, weil da dann langfristig, mittelfristig auch die Kurse steigen werden, dann fahre ich damit besser, als wenn ich jetzt Unternehmen kaufe, die sich quasi jetzt im Krisenmodus finden und ich einfach sage, ja, jetzt versuche ich mal einen Abstauber zu machen aufgrund der Dividendenrendite.
Was
Das
ja
Problem
momentan
ist
sehr
ja,
häufig passiert.
dass die Leute so, was passiert häufig,
Ja.
dass die Leute versuchen, Abstauber zu machen
Ich,
oder
genau,
dass.
gerade bei IBM fällt mir das im Umfeld stark auf, dass viele jetzt da reingehen. Ich bin auch in IBM investiert.
Es gibt viele, ja, und es gibt auch viele Unternehmen. Deshalb wollte ich wissen, wie du die Frage gemeint. Es gibt auch General Mills ist so ein Kandidat, Dell
Target,
Brands ist so ein
ja.
Kandidat. Es gibt relativ viele Unternehmen, General Electric, Mattel jetzt weniger, bei denen ist die Lunte quasi schon abgebrannt. Die waren mal so ein Unternehmen, also ich kann auch Unternehmen aufzählen, wo es schon schief gelaufen ist. Telefonica war auch so ein Ding, wo es nach hinten losging. Das kann mal funktionieren, aber muss nicht funktionieren. Und das Problem, was das ganze Ding halt verschärft, ist, wenn die Leute, also wenn die Investoren nur auf die Dividendenrendite achten und sich überhaupt der Problematik nicht bewusst sind. Warum die Dividendenrendite überhaupt so hochgekommen ist. Sprich, dass es da fundamentale Probleme gegeben hat. Wenn man ganz bewusst da reingeht und sagt, ich glaube an das Unternehmen, also jetzt in unserem Fall hieß es, ich glaube an IBM und ich habe mich damit beschäftigt und ich setze quasi gegen den Markt. Der Markt prügelt die Aktie seit Jahren nach unten, die langfristige Tendenz ist nach unten und ich sage, nein, ich weiß es besser. Ich kaufe das. Weil ich gehe davon aus, dass es wieder aufwärts geht, also Turnaround quasi. Dann kann man das von mir aus machen. Aber wenn man jetzt der unbedarfte Anleger ist, der einfach nur sagt, hey geil, da gibt es jetzt gerade was umsonst oder da gibt es, der Markt ist irgendwie blöd, IBM ist doch super klasse und 4%, das ist ja geschenkt, mache ich. Nein, der Markt, der schenkt nichts. Der Markt, der weiß schon, warum er die IBM-Aktie jetzt in Anführungszeichen nur mit 140 oder $147 bewertet und nicht mehr, wie es früher war, mit über 200. Weil sich einfach die Wachstumsaussichten verschlechtert haben. Und deshalb halte ich es halt für den typischen Anleger für sehr gefährlich, wenn er einfach auf die Dividendenrendite aufspringt.
Ja, ist ein sehr wichtiger Hinweis und ich finde es da auch wichtig, dass man eben nicht nur auf die Kennzahlen guckt, sondern dass man sich die Branche im Allgemeinen dann nochmal anschaut und auch so ein bisschen die Hintergründe, jetzt wenn wir beim Beispiel IBM bleiben, sich die Hintergründe anschaut, also gerade die Umstellung von Software auf Cloud ist ein enormes Problem gewesen in den letzten Jahren bei IBM. Hat der SAP beispielsweise auch, die haben den Turnaround aber geschafft und bei IBM gehe ich auch davon aus, dass er geschafft wird. Die Frage ist nur wann. Und bis dahin wird der Kurs halt noch weiter stark schwanken. Aber das ist dann natürlich eine Wette, die ich dann eingehen muss. Das ist jetzt
Ja.
nichts anderes.
Also kurz noch zu IBM. Und man muss ja natürlich auch sagen, dass die Cloud jetzt nichts besonders Neues mehr ist.
Nein, ist
Das heißt, da
richtig.
gibt es Amazon, SAP hast du genannt, Microsoft und andere Player. Und die sind da halt schon erfolgreich da. Ja? Und ich sage jetzt mal, auf irgendeinen Nachzügler wartet keiner. Das
Das
heißt,
stimmt, ja.
wenn der Markt halt erstmal verteilt ist, dann ist er verteilt, dann ist es schwer, das nochmal aufzubrechen. Und das sind alles so Dinge, die muss man halt berücksichtigen.
In dem Zusammenhang fällt mir Target nochmal ein. Der Target war auch auf deiner Liste an Beispielen in dem Artikel. Thema Supermärkte. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte, dass viele Aktien momentan abgestraft werden, weil Amazon überall reingeht. Ob wir nun Target nehmen oder Walmart oder CVS Health, die ja jetzt gestern erst richtig abgestraft wurden, oder Walgreen, weil die Angst haben, dass Amazon jetzt auch Medikamente verschickt. Trotzdem sind es auch sehr starke Dividendenaktien. Wie würdest du da vorgehen, wenn man jetzt da solche Kandidaten bewerten würde?
Also zuerst mal ist ja gut, dass du ja schon das Bewusstsein hast. Also Ursache-Wirkung. Das heißt, wo sind die Probleme, wo sind die Bedenken des Marktes und dass du dann entsprechend rangehst, um zu beurteilen, ist es jetzt aus deiner Sicht aus gesehen realistisch, diese Bedrohung durch Amazon? Oder sagst du, ah, das ist vom Markt übertrieben? Man kann schon so rangehen, dass man sich die Kennzahlen anguckt. Also auf jeden Fall würde ich mir die Gewinnentwicklung anschauen. Ich würde mir anschauen auch die Cashflows langfristig. Da würdest du dann sehen, dass es Aktien gibt, wie beispielsweise Target, die sich langfristig wirklich gut entwickelt haben. Wo jetzt aber, Target habe ich jetzt nicht im Kopf gerade, ob da jetzt in den letzten 12 Monaten oder so schon wirklich ein Gewinn- oder Umsatzrückgang stattgefunden hat. Ich würde mal also auf jeden Fall das Kurzfristige und auch die Prognose angucken, die ich auch im Aktienfinder habe, ob da schon irgendwo fundamental ein Haken ist an der Sache. Wenn ich da keinen sehe und die Kennzahlen soweit für mich attraktiv sind, dann würde ich ein bisschen Detailrecherche noch machen bezüglich der Aktie. Was man ja nicht vergessen darf, ist, der Aktienfinder ist ein Aktienscreener und ich denke, der ist zwar sehr qualifiziert, aber am Ende muss man selbst entscheiden, was man draus macht. Also sprich, ob man jetzt die Aktie kauft oder ob man sie nicht kauft. Und allein schon, um eine gewisse Überzeugung zu haben vom eigenen Investment, halte ich es für essentiell, dass man sich mit der Aktie beschäftigt. Das heißt, dass man nicht blind auf Kennzahlen kauft, sondern dass man wirklich sich nochmal Gedanken gemacht hat, dass man sich in einem gewissen Grad wenigstens mit dem Unternehmen identifiziert und auch ein bisschen dahinter steht. Das tut nämlich die Krisenfestigkeit enorm steigern, weil irgendwann werden die Märkte wieder einbrechen. Über kurz oder lang wird es einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Kursrücksetzer geben. Und das erwischt dann mehr oder weniger auch alle Aktien. Und da ist es psychologisch einfach vorteilhaft, wenn man sich mit den Aktien beschäftigt hat, wenn man dahinter steht. Insofern, wie gesagt, da will ich mich dann damit beschäftigen, mit Target und so weiter. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, dass diese Amazonization oder wie dieser Begriff heißt, dass das übertrieben ist, dann kannst du ja das Investment eingehen. Ich würde natürlich nicht jetzt dann alles auf die Branche setzen, die gerade runtergeprügelt wird. Also das im Stichwort Diversifikation. Aber einzeln kann man da natürlich dann auch durchaus was machen. Man muss sich halt dann damit beschäftigt haben. Und man muss halt gucken, dass die Kennzahlen schon mal stimmen als Basis, also die Wachstumskennzahlen. Ich will jetzt nichts aus dem Einzelhandel nehmen, ein Unternehmen in Betracht ziehen zur Investition, wenn die Zahlen auch schon vorher nicht überzeugt haben.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Wert. Wir haben damals uns hin und her gemailt, als ich Ende letzten Jahres einen Artikel über Finanzsoftware gebracht habe und da dann unter anderem auch den Aktienfinder vorgestellt habe. Und ich habe auch so einen Fair-Value-Screener vorgestellt. Und da hattest du mir geschrieben, vielen Dank, dass du mich aufführst, aber warum ist das Thema Fair-Value denn in deiner Liste drin? Jetzt hast du aber mittlerweile auch so ein Fair-Value-Raster im Aktienfinder drin. Wie kam es denn dazu, wenn du dem eigentlich kritisch gegenüberstehst?
Ja, jetzt muss man sagen, dass Fair Value ist nicht gleich Fair Value. Ja? Was heißt Fair Value? Fair Value heißt fairer Wert. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich versuchen kann, den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Und die Seite, die du dafür vorgestellt hast, die hat sich ausschließlich, glaube meines Erachtens, meiner Erinnerung nach, mit der Graham-Dot-Formel beschäftigt. Und da gebe ich ein, wie hoch ist der Gewinn pro Aktie? Und dann gebe ich ein, wie hoch ist das Gewinnwachstum? Das war's. Und da wird halt mehr oder weniger suggeriert, dass man eine Aktie bewertet, also dass man alle Aktien bewerten könne, auf so einer einfachen Basis. Also anhand von zwei Parametern im Prinzip. Und das war nicht die einzige Seite, die das verspricht. Da gab es noch eine andere Seite. Und ich hatte mir das mal angeschaut, in meinem Blog dann auch einen Artikel zugeschrieben. Das war bevor du da dein Ding da gemacht hast. Und es kam bei mir nicht gut weg, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube auch heute an diese Art der Berechnung des Fernwertes nicht. Die ist einfach viel zu simpel und wird unterschiedlichen Unternehmen in keinster Weise gerecht. Am Anfang habe ich dann auch gesagt gehabt, also das hatte ich im Hinterkopf, dann habe ich gesagt, nee, so ein Fair Value baue ich bei mir nicht ein. Und dann kamen aber nach wie vor Leute, also Mitglieder, und haben gesagt, ah, Fair Value wäre doch schon toll. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist was, was die Leute haben wollen. Und was, wenn es richtig gemacht wird, ja auch Sinn macht. Ich habe mir dann daraufhin angeguckt, wie es andere machen. Und es gibt ja dieses Fast Graphs in den USA, was ja auch ziemlich gehypt wird. Also Seeking Alpha zum Beispiel arbeitet sehr viel da mit Fast Graphs und Jens Raabe und Nils Gajowi. Also recht kompetente Leute, die haben das auch vorgestellt und die benutzen das auch selbst. Und ich bin da hingegangen und habe mir da die Dokumentation wirklich durchgelesen, durchgearbeitet, wie Fast Graphs da vorgeht, um den fairen Wert zu bestimmen. Die haben dazu im Prinzip zwei unterschiedliche Ansätze. Und ich habe dann gesagt, okay, so kann man das machen als Basis. Also ich habe quasi dann auch die Basis von denen genommen und habe das dann im Aktienfinder implementiert. Hat ganze 2 Tage gedauert. Und habe dann aber einige Sachen, die ich nicht so gut fand, auch entsprechend geändert. Ich zeige im Aktienfinder 3 Arten, also 3 Fair Values, die ich historisch anzeige. Das heißt, wenn man jetzt im Chart 2000 bis 2017 sieht, da kriegt man für jedes Jahr, also für jedes Geschäftsjahr, einen Fair Value angezeigt. Beziehungsweise für jedes Geschäftsjahr 3 Fair Values angezeigt, weil ich 3 verschiedene Arten habe, wie ich den Fair Value berechne. Und jeder Wert kommt auch irgendwo auf ein anderes Ergebnis, das mehr oder weniger nah am Kurs liegt. Also man sieht bei mir ja auch sowohl den Kurs als auch dann die Fair Values. Man kann dann im Prinzip auf einen Blick sehen, wie nah die Fair Values am tatsächlichen Kurs sind. Also ob das Sinn macht oder nicht, sieht man auch schon grafisch. Das ist übrigens nochmal ein großer Unterschied zu den Zeiten, die ich da bemängelt habe, weil da gibt man, wie gesagt, man hat da eine Aktie, dann, für die man sich interessiert, da gibt man dann einen Gewinn pro Aktie ein und dann gibt man noch irgendeine Gewinnsteigerung ein und dann wird irgendein Wert ausgespuckt und mit dem wird man dann alleine gelassen. Und der Wert, der da ausgespuckt wird, ist ja nur quasi für jetzt. Also historischen Vergleich gibt es da nicht. Also ist irgendwie völlig aus dem Kontext zusammen rausgegriffen. Deshalb gefällt noch ein Grund mehr, warum mir das nicht gefallen hat. Also wie gesagt, habe ich 3 Fair Values. Ich habe 2 historische Fair Values, wie ich sie nenne, und einen wachstumsbasierten Fair Value. Bei den historischen Fair Values, da gehe ich so vor, da gucke ich mir an, mit dem wievielfachen KGV beispielsweise auf 10 Jahre zurück jeweils der Markt ein Unternehmen bewertet hat. Sagen wir jetzt mal das historische KGV, und das bereinige ich auch um Ausreißer, das war bei 20. Und sagen wir, das Unternehmen macht einen Gewinn von 1 Euro pro Aktie, dann sage ich, okay, der faire Wert ist bei 20 Euro pro Aktie. Ja? Also ich sage dann den Gewinn mal 20, weil damit hat der Markt das im Prinzip im Schnitt der letzten 10 Jahre bewertet. Also im Prinzip ganz einfach. Und das mache ich das Gleiche, mache ich nochmal mit dem operativen Cashflow pro Aktie. Dann nehme ich halt dann nicht den Gewinn, sondern operativen Cashflow. Und das mache ich so, wie gesagt, über den kompletten Zeitverlauf, den man im Chart sieht. Das sind 2 Fair Values, die ich habe. Und dann gibt es noch einen dritten Fair Value, den nenne ich den wachstumsbasierten Fair Value. Den habe ich mehr oder weniger von Fast Graph so übernommen. Und zwar kommt auch die Graham-Dodd-Formel vor. Allerdings nur dann, wenn es für das Unternehmen passt, also nicht für jedes Unternehmen, wie bei diesen 2 kritisierten Zeiten, ne? Weil der Graham, der ist ja im 19. Jahrhundert noch geboren worden. Das heißt, wenn er da von Bewertung ausgegangen ist, dann hat er wahrscheinlich eher an die klassischen Industrieunternehmen gedacht, die da irgendwie noch Kohleöfen stehen haben oder was weiß ich. Wahrscheinlich weniger an Amazon und Co., ne? Und die Graham-Formel, die macht auch nach Fast Graphs, und ich kann das auch unterstreichen, vor allem dann noch Sinn, wenn man Unternehmen hat, die relativ langsam wachsen. Also vielleicht noch mit dem Wirtschaftswachstum, also unter 5% ist jetzt hier die Grenze. Dann nehme ich die Graham-Formel. Wenn das Unternehmen schneller wächst, dann kommt es in eine andere Schublade für die Bewertung. Dann nehme ich ein KGV von 15 einfach fix, weil es einer Rendite entspricht von ungefähr 6,7%, was wiederum der historischen Rendite vom S&P 500 entspricht. Und wenn ich ein schnell wachsendes Unternehmen habe, ich glaube, mehr als 15%, dann nehme ich die Price Earnings Growth Rate. Da gehe ich dann davon aus, dass das Gewinnwachstum im Prinzip dem KGV entspricht, mit dem zu bewerten dann der faire Wert ermittelt werden kann. Also Beispiel, wenn ich 30% Gewinnwachstum habe, dann wäre das faire KGV 30.
Jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage. Wenn ich mir jetzt bei IBM die Entwicklung des fairen Werts anschaue und jetzt habe ich einen Kurs von 147,41 Dollar. So, und ich habe ein Fair-Value-Wachstum von 102,26, ein Fair-Value-KGV von 146,04, also knapp unter dem jetzigen Kurs, und ein Fair-Value-operativer Cashflow von 155,13. Wie kann ich das jetzt konkret rauslesen, ob das jetzt ein Kauf ist oder nicht? Ob der faire Wert dann tatsächlich ein ganzes Stück drüber liegt?
Also du siehst ja jetzt erstmal, dass es von den drei Fair Values zwei gibt, die fast eine Punktlandung haben, mehr oder weniger. Das ist ja jetzt erstmal schon, was die Plausibilität angeht, nicht schlecht.
Ja.
Du siehst, dass der Fair Value vom Wachstum sehr weit drunter liegt.
Genau.
Also der liegt ja gerade etwas über 102 Dollar und der Kurs ist bei 147 Dollar.
Genau.
Was du auch siehst, das ist der historische Zeitverlauf. Da kannst du sehen, dass der Fair Value Wachstum eigentlich immer die größten Abstände hat im Vergleich zu den anderen zwei Fair Values, dem aktuellen Kurs. Ne, also 2002 zum Beispiel siehst du, dass der relativ weit unten war. Also der Fair Value Wachstum neigt zu den größten Abweichungen im Vergleich zum tatsächlichen Kurs.
Okay.
Ich würde dann hingehen und den wegklicken, weil es der zu sein scheint, der am unplausibelsten ist.
Okay.
Und ich muss auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, also ich habe den von Fastcraft genommen. Für mich ist dieser Fair Value Wachstum relativ akademisch. Und er hat auch seine Schwächen. Ich habe den drinne, weil er noch eine zusätzliche Perspektive bietet, die eben auf dem Gewinnwachstum basiert. Mhm. Aber wie gesagt, er ist relativ akademisch und neigt zu den größeren Abweichungen als die anderen beiden, die sich doch extrem am Markt orientieren.
Er schwankt auch extrem. Also das sieht man eben, nachdem,
das sag ich
ja. Nachdem bei IBM die Gewinne weggebrochen sind, ist es extrem nach unten gegangen. Vorher lag es nämlich drüber.
Weil halt von der Gewinnentwicklung extrem abhängig ist.
Genau, ja.
Und sobald der Gewinn rückläufig ist, geht dann auch der faire Wert extrem zurück. Ja. Deshalb auch entsprechend die Schwankung. Die anderen Fair Values schwanken weniger stark. Und ich persönlich bevorzuge die auch. Tatsächlich, also die historischen Fair Values. Und ja, die liegen ja, wie du es jetzt auch selbst festgestellt hast, extrem nah am tatsächlichen Preis. Das heißt also, aus der Warte raus wäre jetzt IBM fair bewertet. Wichtig ist halt, ob man an IBM glaubt oder nicht. Das heißt, ob man daran glaubt, dass IBM den Turnaround schafft oder nicht. Sollte IBM weiter Probleme haben, dann werden die Gewinne weiter stagnieren und möglicherweise rückläufig sein. Das führt dann auch zu niedrigeren Kurs und auch zu einem niedrigen Fair Value. Und natürlich in die andere Richtung.
Ja, jetzt ist mir gerade noch mal was eingefallen. Und zwar, du hast ja vorhin auch gesagt, man sollte sich auch die Dividendenentwicklung angucken, den Free Cashflow. Und wenn ich jetzt höre, IBM hat eine Payout-Ratio von 50% und die wird jetzt über die nächsten, sagen wir mal, 1, 2, 3 Jahre enorm nach oben gepusht und wir gehen dann schon so ein bisschen in die Substanz rein. Das wäre ja dann ein Warnsignal, wo ich dann verkaufen müsste, aber bei 50% brauche ich mir eigentlich noch gar nicht so viele Gedanken machen, dass die Dividende dann irgendwann gekappt wird.
Ja, das ist erstmal richtig, bezogen auf die Dividende. Also die Dividende scheint erstmal bei IBM sicher zu sein.
Ja.
Da gibt es von mir ein Ja. Du musst dir aber überlegen, dass die gesamte Rendite sich zusammensetzt aus Dividende und Kursentwicklung. Und sollte IBM nicht die Kurve kriegen, dann werden die Kurse im besten Fall nur stagnieren, im schlechteren Fall weiterhin rückläufig sein. Die Kurse sind schon seit 1, 2, 3, 4, 5 Jahren rückläufig. Ja? Und es gibt viele Dividendeninvestoren, die das einfach ausblenden. Die sagen auch knallhart, ich interessiere mich nicht für die Kursentwicklung, die Dividende ist sicher.
Ja, so wie Alex von Rente mit Dividende, der genau das sagt.
Ja, okay. Aber es ist trotzdem so, dass die gesamte Rendite sich zusammensetzt aus Kursgewinn und Dividende. Und Kursgewinne, wie gesagt, machen beim erfolgreichen Investment mehr aus als die Dividende. Und das einfach auszublenden, ich habe das auch mal im Blogartikel geschrieben, habe mal den S&P 500 angeguckt, und seit 2009, wie sich da die Rendite zusammensetzt bezüglich Kursentwicklung und Dividende. Ich habe da sogar noch die Reinvestierung der Dividende berücksichtigt. Ich kam da auf über 80%, die die Kurse ausmachen. Und wenn man jetzt sagt, oh, das ist mir egal, ich blende es einfach mal aus, dann kann man das zwar tun, aber man sollte sich nicht wundern, wenn das eigene Depot dann, wenn man nur solche Dinger drin hat, kaum von der Stelle kommt und halt eine Underperformance aufweist.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also da sollte man wirklich drauf achten. Das tun viele nicht. Und ist das auch der Grund, warum du eingangs gesagt hast, du setzt nicht auf sowas wie Procter & Gamble und General Electric?
Wenn man jetzt General Electric anguckt, die hatte ich übrigens lange Zeit. Das,
Okay.
ich habe ja gesagt gehabt, ursprünglich habe ich dritte Informationen genommen. Da sieht man halt auch, dass es ähnlich wie IBM Unternehmen sind, die mit dem Gewinnwachstum zu kämpfen haben. Also bei Procter und Gamble ist es ja so, dass, und bei General Electric übrigens auch, zufällig weiß ich die Zahlen gerade, die schönen mir auch ihr Earnings per Share über Aktienrückkäufe. Ich habe mir das zu, ist ja natürlich kein Zufall, ich habe es mir echt aufgeschrieben. Also General Electric und Procter & Gamble, die haben, Moment, da muss ich jetzt mal kurz gucken, bei Procter & Gamble, die haben seit 2008 knapp 20% ihrer Aktien zurückgekauft und eingezogen. Und ich habe mal ausgerechnet, anstatt, die haben jetzt auf die letzten 12 Monate einen Gewinn pro Aktie 3,68 € und hätten sie die Aktien nicht zurückgekauft, wären sie bei 2,99 $. Und bei General Electric genauso. Die haben 96 US-Dollar, also 0,96, also 96 US-Cent momentan Gewinn pro Aktie. Hätten sie Aktien nicht zugekauft seit 2011, 18%, dann wären sie jetzt bei 79 US-Cent. Das heißt, das ist erstens, sind die Zahlen etwas geschönt von diesen Unternehmen, und zweitens haben sie trotzdem Probleme mit dem Gewinnwachstum, also auf Aktienbasis bezogen. Und das sind zwar Namen, die haben einen großen Klang, und die bezahlen ja auch, also vor allem Procter & Gamble, schon sehr lange Dividende, und haben sie, also Procter & Gamble hat sie auch schon sehr lange nicht mehr gekürzt. Aber das vom Namen allein, das bringt es halt nicht, wenn das Wachstum Probleme bereitet. Und bei Procter & Gamble gibt es ja auch gerade eine sogenannte Proxy Battle, deshalb. Das heißt, da versucht sich einer jetzt einzukaufen ins Board. Ich krieg da gefühlt alle 3 Tage oder alle 2 Tage kriege ich da Post, entweder von Procter & Gamble Management oder von diesem Typ Trian in Investment, glaube ich, heißen die. Und der versucht, in den Aufsichtsrat zu kommen und sagt im Prinzip, dass das Management alles falsch macht, dass Procter & Gamble nicht mehr innovativ ist, was man eben an der Gewinnentwicklung unter anderem sehen kann. Und das Management sagt natürlich, nee, die machen alles richtig, und die behaupten immer das Gegenteil. Und da geht da übrigens auch viel Energie drauf. Und das sind aber Unternehmen, das sind keine Wachstumsunternehmen. Aus meiner Sicht sind das keine Wachstumswerte mehr. Weder Procter & Gamble noch General Electric. Und deshalb halte ich diese Unternehmen nicht für attraktiv. Und das kann man eben belegen, wenn man sich einfach die Gewinnentwicklung anschaut der letzten Jahre.
Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wo man drauf achten sollte.
Ja, also das Gewinnwachstum ist das A und O. Weil das Gewinnwachstum, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ist die Ausgangsbasis für die Kursentwicklung und für die Entwicklung der Dividende.
Dann lass uns doch mal konkret nochmal auf deine Investitionen eingehen. Tencent hast du jetzt ja erwähnt als wahrscheinlich neueste Erwerbung in deinem Portfolio. Wie viele Einzelaktien, wie viele unterschiedliche besitzt du denn in deinem Portfolio?
Ja, also ich habe mehrere Depots. Ich habe auch mehrere Broker. Wenn ich jetzt alles mal so zusammennehme, so es werden ungefähr, ich nehme mal, 50, zwischen 35 und 40 sein.
Das ist aber schon eine ganz schöne Menge.
Ah, geht noch mehr. Ne? Macht der Alexander von Rente mit Dividende, macht das ja vor, dass immer noch mehr geht.
Ja, der hat jetzt knapp 50, ne?
Ja, irgend sowas. Ich könnte es nachziehen. Ich verwalte ja sein Portfolio. Ja, also ich bin damit auch irgendwo am Anschlag. Wobei das Gute ist ja, wenn man wie Alexander und ich so eine Wachstumsstrategie fährt, dann investiert man ja in Unternehmen, die eine gewisse Konstanz haben. Das heißt, die sind ja pflegeleichter als irgendwelche Trading-Positionen oder Unternehmen, wo es hochhergeht. Das heißt, das ist leichter zu verwalten. Aber trotzdem, ja, irgendwo ist natürlich dann auch das Limit erreicht, wo man sagt, jetzt habe ich vielleicht kein so gutes Gefühl mehr. Tencent hast du erwähnt, ich habe dann auch noch eine andere Aktie neu gekauft, das ist L Brands. Und L Brands habe ich mir eben, die wurden mir angedient über Optionen.
Okay.
Also, soll ich da was zu erzählen?
Ja, gern. Also das Thema Optionen ist im Podcast bisher immer ziemlich untergegangen.
Ja, richtig. Gab ja zu viel anderes zu besprechen.
Ja.
In Aktien investiere ich schon recht lange. Ich glaube, das kam mittlerweile rüber. Aktienoptionen, das mache ich noch nicht so lange. Das habe ich dieses Jahr angefangen.
Dieses Jahr erst.
Dieses Jahr erst, genau. Ich glaube, im April oder so. Also da bin ich noch nicht lange unterwegs und sammle auch noch fleißig Erfahrungen damit. Bin auch letzten Monat mal auf die Nase damit gefallen. Aktienoptionen an sich halte ich für relativ interessant. Vielleicht kurz, was es überhaupt ist,
Das
ohne
wäre
da
gut.
jetzt
Ja.
zu technisch zu werden. Optionsscheine kennen wahrscheinlich viele Leute. Optionen haben eine gewisse Ähnlichkeit damit. Das heißt, man verkauft im Prinzip Rechte an andere, entweder Aktien mir zu verkaufen zu einem bestimmten Preis oder Aktien von mir abzukaufen für einen bestimmten Preis. Und für dieses Recht kassiere ich eine Prämie. Und normalerweise ist der Sinn von dem Ganzen, dass die Option wertlos verfällt. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin bereit, eine Aktie zu kaufen, sagen wir jetzt mal für $50. Und im Normalfall ist dann der momentane Kurs zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Option verkaufe, bei $55. Das heißt, die Option ist aus dem Geld, die ist wertlos. Weil wer würde mir die Aktie für $50 verkaufen, wenn er an der Börse dafür $55 kriegt? Macht ja kein Mensch. Jetzt kann es aber sein, dass die Leute trotzdem so eine Option von mir abkaufen, weil sie denken, diese Option hat eine gewisse Laufzeit, sagen wir mal 2 Monate, und in den 2 Monaten könnte es sein, dass die Aktie von $55 auf unter $50 fällt. Und wenn die Aktie jetzt auf $45 fallen würde und ich würde sagen, ich habe mich ja dazu verpflichtet, ich kaufe die für $50 ab, dann hat der andere ein Geschäft gemacht. Weil ich bekomme da eine Prämie, sagen wir jetzt mal, vom Betrag X, also nehmen wir jetzt mal 50, $100 bekomme ich jetzt Prämie dafür, für dieses Recht. Und es sind immer 100 Aktien, so eine Option. Und er würde jetzt quasi pro Aktie, also Differenz von 50 zu $45, Dollar, weil er kann es ja für $5 mehr verkaufen, mir die Aktie, als er an der Börse wert ist. Das hieße, er hätte einen Profit gemacht von $500. Und ich hätte quasi einen Verlust gemacht von $400. Nur mal so, wo wir schon am Risiko sind. Also ich verkaufe quasi Rechte. Und mit der Absicht, die Option entweder billiger zurückzukaufen, zu schließen, weil sich Aktienkurs so entwickelt, wie ich das vorhabe. Also in dem Beispiel, dass er entweder seitlich läuft, dass er steigt, oder dass er nur leicht sinkt, aber auf keinen Fall unter $50 sinkt in unserem Beispiel. Und das Interessante an diesen Optionen ist, dass man die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite hat. Weil da gibt es einen sogenannten Zeitwertverfall. Das heißt, wenn im Prinzip nichts passiert, wenn der Aktienkurs einfach so vor sich hin dümpelt, dann gewinne ich halt in dem Beispiel. Der Aktienkurs kann sogar etwas sinken und ich gewinne trotzdem. Ich verliere nur dann, wenn der Aktienkurs sehr stark sinkt. Und die Prämie kassiere ich immer. Und jetzt kann man, es gibt verschiedene Strategien. Um bei dem Beispiel zu bleiben, kann man ja sagen, okay, ich verkaufe nur eine Option auf eine Aktie, die ich auch kaufen würde. Für $50. Und bei L Brands war das jetzt so ein Beispiel. Da habe ich jetzt so eine Option verkauft. Die war auch aus dem Geld. Und der Kurs von L Brands ist so stark gefallen, dass die Option dann ins Geld kam und dass ich dann die Aktien quasi kaufen musste, weil die an der Börse schon weniger wert gewesen sind.
Ah, okay.
Ich hätte die Option vorher schließen können mit Verlust, aber ich habe gesagt, nein, ich lasse mich ausüben, weil, und da habe ich dann auch den Aktienfinder angezogen, L Brands aus meiner Sicht zwar Probleme hat, aber unterbewertet ist. Und dann habe ich die in mein Depot genommen, das waren 200 Stück, also ich habe zwei Kontrakte gehabt. Und mittlerweile bin ich auch schon wieder im Plus, also der Buchverlust ist draußen. Und jetzt schreibe ich Option auf die andere Seite. Das heißt, ich verkaufe jetzt eine Option und sage, ich verkaufe euch meine L Brands Aktien für so und so viel Dollar, also mehr als sie momentan an der Börse wert sind und kriegt dafür wiederum eine Prämie und ich habe die und deshalb ist es für mich risikolos. Kam das soweit rüber?
Ja, aber ist es denn nicht eigentlich ganz blöd gefragt, eine Zockerei und eine Wetterei?
Nee, weil man das sehr gut steuern kann, das Risiko. Also man braucht definitiv Risikomanagement, man braucht auch ein bisschen Money Management. Man kann dabei Geld verlieren, aber man kann das Risiko extrem gut steuern. Und deshalb ist es keine Zockerei. Und wie gesagt, man hat die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite. Man ist im Prinzip Zockerei, ja, in dem Sinne, dass man im Prinzip ein Casino hat, aber man ist selbst das Casino.
Okay.
Bei Optionsscheinen ist es so, dass das Casino die Bank ist, als Emittent des Optionsscheins. Bei Optionen ist es so, dass du der Emittent quasi bist.
Ja.
Du wächst die Option zum Leben, indem du sie verkaufst. Du kassierst die Prämie, so wie die Bank, was kassiert für den Optionsschein. Die verschenken das ja nicht. Und genauso verschenke ich auch meine Option nicht. Und wie gesagt, kann man das Risiko dann sehr gut steuern, wenn eine Option aus dem Ruder läuft, also gegen einen läuft, weil der Aktienkurs in die falsche Richtung läuft, dann kann man die Option zurückkaufen. Da gibt es gewisse Regeln. Da sagt man, man kauft die mit 100 oder mit 200% Verlust zurück.
Ja.
Und man schreibt aber nicht nur eine einzige Option und belässt dabei, sondern man das ist ja ein bisschen Massengeschäft. Man macht relativ viele. Und die einzelnen Verluste, so ist wenigstens die Idee, sollen dann kompensiert, überkompensiert werden durch die vielen Gewinner, die man dann hat.
Ist das bei dir der Fall?
Ich bin mehr oder weniger jetzt plus minus null, weil ich bin einmal auf die Nase gefallen.
Mhm.
Bin aber selber schuld. Also ich weiß, was ich für Fehler gemacht habe. Ich habe da auch einen Blogartikel zugeschrieben. Und das Wichtige ist halt, dass man da ein Regelwerk hat, dass man es anwendet und dass man halt aus seinen Fehlern lernt. Man hat mehrere Gradmesser, um das Risiko zu bestimmen, das man eingehen möchte. Man hat gewisse Wahrscheinlichkeiten. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme eine Option sehr weit aus dem Geld bei einer Aktie, die wenig schwankungsanfällig ist, dann habe ich ein sehr kleines Risiko, sehr geringes Risiko, dass die Option jemals ins Geld kommt und dass ich da quasi zum Beispiel mal die Aktie kaufen muss. Dafür kriege ich natürlich dann auch entsprechend geringe Prämie, ist klar. So wäre die Kehrseite. Aber es ist jetzt erstmal keine Zockerei. Man kann natürlich alles irgendwie falsch machen. Man kann ja auch Aktien nehmen und mit Aktien zocken.
Ja.
Es geht. Aber es ist eine Möglichkeit, wie man noch zusätzlichen Cashflow erzeugen kann. Es ist im Unterschied zur Dividende natürlich was sehr Aktives. Das heißt, wenn man Dividende hat, da kauft man einmal die Aktie, hoffentlich die richtige Aktie, also einen Wachstumswert, und bekommt dann Dividende, die im Normalfall dann auch noch steigt von Jahr zu Jahr. Und ohne weiteres zu tun. Bei Optionen ist es was komplett anderes, deshalb sind Optionen auch nicht für jeden geeignet. Bei Optionen ist es was anderes, es ist was sehr Aktives, das muss man managen. Man muss immer ständig neue Optionskontrakte verkaufen, ansonsten kriegt man keine Prämie und erzeugt keinen Cashflow. Und man muss halt das Risiko immer gut beurteilen, gut beobachten und auch entsprechend handeln. Und man muss sich einarbeiten in die ganze Thematik. Das sollte man nicht unterschätzen. Es ist kein Fehler. Also ich habe zum Beispiel jetzt über Aktien nie ein Buch gelesen. Ich habe nie ein Buch über Aktien gelesen. Ich habe mir, wenn ich Fragen habe oder so irgendwie mir was erklären möchte, dann gucke ich im Internet nach und lese gezielt, suche mit Informationen zusammen. Aber ich habe nie ein Buch gelesen über Aktien.
Okay.
Nicht nötig, gell? Empfunden.
Also,
auf der anderen Seite würde ich jedem, der sich für Optionen interessiert, nahelegen, ein Buch über Optionen zu lesen.
Okay, hast du da eine Empfehlung?
Oh, da gibt es mehrere. Ich habe Optionsstrategien für Stillhalter gelesen von einem Herrn Putz. Das ist relativ bekannt. Es gibt auch von Optionsstrategien von Jens Rabe ein Buch. Es gibt diverse Bücher. Das hat mir dann nichts mehr gebracht. Das habe ich dann auch, aber das habe ich dann mehr oder weniger nur kurz überflogen. Also mit der Thematik muss man sich echt beschäftigen, muss man sich echt einarbeiten und muss es echt verstanden haben, die Theorie dahinter, bevor man da auch irgendwas anfängt. Das heißt, da ist schon eine gewisse Hürde da. Aber wenn man die Hürde überwunden hat, dann öffnet sich halt gleich ein ganz neues Universum, sage ich mal.
Das heißt aber, das Ziel ist dann tatsächlich, dass du mehr Cashflow generierst, aber du bist jetzt erstmal noch in der Findungs- und Ausprobierphase.
Ja, so ein bisschen kann man das so nennen, ja. Auf meiner Seite wachstumswerte.net, da gebe ich ja dann meine Erfahrungen zum Besten. Und da habe ich auch alle meine Optionstrades drauf. Das heißt, es ist quasi eine Liste und die ist auch so ähnlich wie meine Portfolien, die wird auch live aktualisiert. Heute habe ich zum Beispiel zwei Optionen geschlossen im Gewinn, Starbucks und PayPal. Und das dattel ich dann ein über meine Administrationsoberfläche, die auch für den Aktienfinder benutzt wird. Und dann sieht man sofort auf meiner Website, dass ich die Option geschlossen habe, zu welchem Preis und wie viel Gewinn ich gemacht habe. Und ich bin jetzt auch dazu übergegangen, immer Kommentare zu schreiben, also beim Öffnen und beim Schließen. Beim Öffnen, was denke ich mir dabei? Und beim Schließen ist es tatsächlich gekommen.
Okay. Ja, ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes, dass die Leute da mal draufklicken können. Was mich jetzt noch interessieren würde, warum machst du das Ganze öffentlich? Also sowohl dein Aktiendepot als auch jetzt die Optionsgeschichten?
Ja, das ist halt, finde ich, eine wichtige Information, um den Leuten zu helfen. Also was das Aktiendepot angeht, da ist natürlich auch so ein bisschen Plausibilität dahinter,
Ja.
dass das Ganze überhaupt funktioniert, was ich mir da so mehr oder weniger ausdenke. Wobei mein Depot, das ich da live stelle, das nenne ich das Cashflow-Depot, das sind teilweise noch alte Werte drin, die so keine Wachstumswerte sind. Da, wo ich mich teils schwer tue mit dem Verkaufen, also weil einfach wie bei BASF, da habe ich 250% oder so im Plus. Und wenn ich die jetzt verkaufen würde, dann müsste ich halt relativ viel Abgeltungssteuer bezahlen. Deshalb tue ich mich da teilweise schwer mit dem Verkauf. Aber wenn ich jetzt Aktien kaufe, dann kaufe ich nur noch, also die klassischen Wachstumswerte, die ich auch über den Aktienfinder selbst finde. Es gibt ja noch zwei andere Depots, das von Rente mit Dividende, habe ich schon gesagt. Der Alexander benutzt ja auch den Aktienfinder.
Ja.
Und dann habe ich noch ein Depot, das ist quasi synthetisch, wenn man so will. Ich habe Backtests gemacht, um zu gucken, wie die Wachstumswerte abschneiden. Wenig überraschend haben sie relativ gut abgeschnitten im Vergleich zu Indizes. Und dann habe ich mir aber noch gesagt, okay, jetzt machen wir mal was noch nach vorne raus, ja. Da habe ich ein Wikifolio, das übrigens relativ teuer ist. Ja, ich war da ein bisschen naiv und 20% genommen. Deshalb muss man das jetzt nicht erwerben. Aber ich habe einfach noch ein Portfolio gemacht, weil das ist quasi was Offizielles ist. Und habe da einfach dann die Dividendensprinter-Strategie quasi umgesetzt. Also das sind nur Aktien dann drin gewesen, die die Auszeichnung Dividendensprinter bekommen haben, weil ich einfach zeigen wollte, hey, das funktioniert auch. Und das
Okay.
mit den Optionstrades, das ist wirklich reine Info, die ich da drin habe, damit ich einfach nur den Leuten zeigen, weil sonst sieht man das nirgends. Das gibt es, also meines Wissens gibt es sonst nirgends, dass jemand seine Optionstrades live stellt, so wie ich das mache in dieser Komplexität. Und es gibt dann höchstens irgendwelche Newsletter, die ab und zu mal verschickt werden, aber die dann sind dann schon zeitversetzt und teilweise auch unvollständig, dass dann das Schließen nicht drin und so. Das ist also reine Information, reine Hilfe.
Prüfst du denn eigentlich die ganzen Kennzahlen von den einigen Dutzend Aktien, die du da hast?
Du meinst jetzt in meinem Portfolio, die
Ja,
ich selber
genau.
habe? Ja, also vor dem Kauf natürlich, ganz extrem, das ist klar. Und dann zwischendrin, aber nicht, also jetzt nicht täglich oder nicht wöchentlich. Wie gesagt, das Gute bei Wachstumswerten, das ist ja, dass das ja Aktien sind, die eine gewisse Stabilität bezüglich der Gewinnentwicklung haben. Da muss man nicht wöchentlich oder auch nicht monatlich da reingucken. Ich kriege natürlich trotzdem immer mit, was so passiert, weil ich bin einfach nah am Puls der Zeit, was so ein Aktienmarkt angeht. Und bei mir läuft auch immer meine Trader Workstation und so. Und ich kriege das einfach mit, wenn da was passiert. Aber jetzt explizit auf die Kennzahlen zu schielen, die ja doch relativ statisch sind, sage ich mal, das mache ich nicht. Da verändert sich einfach zu wenig im Zeitverlauf, als dass ich das dauernd machen müsste.
Okay, das heißt aber übersetzt, die Leute sollten sich im Vorfeld Gedanken machen, wie sieht das Unternehmen aus, wie sieht das Unternehmen im Branchenvergleich aus und wie sind die Kennzahlen und wie ist die Gewinnentwicklung. Und danach brauche ich eigentlich gar nicht mehr da drauf schauen, weil ich mich einmal ausführlich damit beschäftigt habe.
Also das ist ein allgemeines Prinzip, man sollte sich, bevor man was macht, Gedanken machen
Das machen
zu
ja
den
viele
Aktien.
nicht. Die gehen auf Facebook, gucken, was da für Empfehlungen stehen und kaufen das.
Ja, ich weiß, das ist ganz übel.
Ja.
Das ist ganz übel. Also vielleicht noch eine Message an alle. Also was ich ganz wichtig finde, das ist, dass man halt eine Informationsquelle hat, die der eigenen Strategie entspricht. Muss jetzt auch nicht der Aktienfinder sein. Man braucht eine Strategie, man braucht eine Informationsquelle, mit der man diese Strategie abarbeiten kann, wo man Aktien finden kann, die dieser Strategie entsprechen. Und dann sollte man mit dieser Informationsquelle arbeiten. Was ich halt immer wieder sehe, das ist auch das, was du sagst, ist, dass die Leute irgendwie durch die Gegend hüpfen. Und dass die Leute dann extrem beeinflussbar sind, gegenüber allen möglichen Aussagen, zum Beispiel auf Facebook. Da ist dann irgendeine Analyse wird dann gemacht von irgendjemandem und dann wird irgendwas gehypt und dann im schlimmsten Fall wird dann die Aktie gekauft. Einfach so quasi aus einer Laune heraus. Und so kriegt man halt keine richtige Strategie zusammen. Deshalb finde ich, also wichtig ist erstmal eine Strategie haben, die der persönlichen Präferenz entspricht und dann eine Informationsquelle suchen, die diese Strategie abdeckt, wo man damit arbeiten kann. Und das sind zwei ganz wichtige Zutaten.
Nee, mir fällt nur gerade das Beispiel ein, wo du das gerade sagst mit dem Hypen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Starbucks nehmen, das wurde ja in den letzten Monaten auch extrem gehypt und danach ist der Kurs ordentlich eingebrochen, weil da auch unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt haben. Aber meinst du sowas auch als Beispiel?
Starbucks hatte ich jetzt gar nicht im Sinn gehabt. Das habe ich zwar veroptioniert, aber das hatte ich jetzt nicht im Sinn. Was hab ich jetzt im Sinn? Also AT&T beispielsweise. Viele Unternehmen, die eine relativ hohe Dividendenrendite haben. Das sehe ich immer wieder, wie die Leute sagen, wie toll das ist. Oder Marine Harvest und solche Geschichten und Aurelius. Dinge, die relativ auch intransparent sind vom Geschäftsmodell, die extrem schwer auch zu beurteilen sind, die auch eine mangelnde Konstanz haben in der Entwicklung. Und wo dann aber dann meistens irgendwelche Leute um die Ecke kommen, die sagen, oh, das ist voll geil, ich habe mir die gekauft, ich bin schon 40% im Plus und so, mag ja alles sein. Aber mit jeder Aktie kann ich mal 40% im Plus sein. Auch mit einem Penny Stock, da kann das sogar relativ schnell passieren. Aber ist halt die Frage, sucht man wirklich solche Aktien, die eine relativ geringe Konstanz haben bezüglich der Entwicklung, wo man dann echt drauf gucken muss, weil die tatsächlich springen, wo man auch, finde ich, eine gewisse Unvorhersehbarkeit, ein gewisses Risiko hat, wie man das tatsächlich, falls man es will, ist okay, ja. Aber wenn man jetzt so eine Wachstumsstrategie fährt, dann wollte man sowas eigentlich eher nicht haben als konservativer Anleger.
Ja, Aurelius ist auch so ein Fall, wo das im Internet gehypt wurde, als die diese Problematik hatten mit den Leerverkäufen. Und danach sind ganz, ganz viele da aufgesprungen und die haben natürlich Gewinne gemacht, aber bei Aurelius sehe ich immer, wie du auch schon sagst, das Problem, keiner weiß, was da wirklich dahinter steckt. Das ist eine Blackbox und das ist eigentlich auch letztendlich wieder nur eine Spekulation.
Ja, bei Aurelius ist das so, die kaufen ja Geschäfte auf, also Unternehmen auf und trimmen die wieder auf Profitabilität und versuchen die dann halt zu verkaufen mit Gewinn, ist ja klar.
Genau.
Und das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen immer wieder ein neuer Kraftakt, den Aurelius da bewerkstelligen muss. Und da ist immer eine gewisse Unsicherheit verbunden, klappt es oder klappt es nicht. Und dann ist dann Erfolgsstory kann abgelöst werden von einer Story, die halt kein Erfolg war. Anscheinend haben sie schon in einem gewissen Sinne drauf, weil sie machen ja Profit. Aber beispielsweise ist es erstens, wie gesagt, ist das Business riskant und zweitens zeigt beispielsweise auch dann die Dividendenpolitik von Aurelius, dass das Ganze irgendeine gewisse Unvorhersehbarkeit hat. Nämlich das meiste der Dividende, das Aurelius ausschüttet, ist Sonderdividende. Und die reguläre Dividende ist ganz klein. Die ist extra natürlich so klein, damit Aurelius immer mit einer Dividendensteigerung glänzen kann, auch damit es nicht so gut läuft, weil die Sonderdividende ja nicht in die Dividendensteigerung so eingerechnet wird. Also das ist dann auch wieder ein schönes Indiz bezüglich der Inkonsistenz, nicht Inkonsistenz, der fehlenden Zuverlässigkeit von so einer Aktie bezüglich der Entwicklung. Also für mich persönlich wäre es jetzt nichts.
Ja, das muss halt jeder selber für sich entscheiden, ne?
Ja, richtig. Wie gesagt, man muss erstmal seine Strategie kriegen, die einem zusagt. Wenn das jetzt halt eine Strategie ist, die entsprechend auch auf Risiko geht, dann könnte Aurelius auch interessant sein. Dann wäre der Aktienfinder aber wahrscheinlich schon wieder eher ungeeignet oder nicht so geeignet für diesen Anleger.
Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Word Shuffle. Ja, und da stelle ich dir dann ein paar Begriffe vor und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und
Okay.
beginnen möchte ich mit dem Begriff Kostenlos-Mentalität.
Da denke ich erstmal ans Internet,
Ja.
weil im Internet bin ich tätig und im Internet versuche ich mein Geld zu verdienen und im Internet werde ich eben mit dieser Kostenlos-Mentalität konfrontiert. Wobei ich sagen muss, dass es erstaunlich gut ist. Ich habe relativ viele Rückmeldungen bekommen von den Leuten, die sagen, das ist aber fair der Preis, was frei übersetzt heißt, es ist billig. Ich habe auch schon andere Leute haben das auch schon frei rausgesagt. Also die Kostenlos-Mentalität ist zwar vorhanden, also sie existiert, aber ich habe da jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass es nicht so stark ausgeprägt ist, wie ich befürchtet hatte.
Das ist ein interessanter Ansatz, weil du ja am Anfang auch gar nicht so ganz wusstest, ob die Leute dann bereit sind, das Geld dann auch zu zahlen, ne? Auch wenn es günstig
Ja,
ist.
richtig. Das ist halt das unternehmerische Risiko, sage ich mal, das man dann halt tragen muss. Aber wichtig ist halt, dass man davon überzeugt ist. Also das ganze Ding wurde quasi aus dem eigenen Antrieb geboren, weil ich das Bedürfnis hatte, Qualität messbar zu machen, also Qualität im Sinne von steigenden Gewinn irgendwie messbar zu machen.
Ja.
Und ich fand es dann halt für mich sinnvoll, habe es ins Netz gestellt, dachte dann auch, es ist für andere sinnvoll und ich kriege jetzt auch die Bestätigung, dass es andere genauso sehen.
Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Familie.
Wichtig. Also Familie ist insofern, ich habe eine kleine Tochter und ich hab, bin verheiratet, habe eine Frau. Und ganz ohne Frau geht es ja nicht mit der Tochter machen. Und ich bin ja jetzt auch zu Hause. Ich mache jetzt quasi Homeoffice und habe jetzt auch viel Zeit für die Familie. Das ist dann natürlich sehr schön. Immer wenn ich dann zum Beispiel jetzt gerade auch im Sommer jetzt, der ist ja noch nicht lange her, wenn ich dann keine Lust mehr habe, irgendwas zu machen gerade oder so, oder mir irgendwas über den Kopf wächst, dann kann ich halt einfach mal mit der Tochter zum Spielplatz um die Ecke gehen. Das ist natürlich schon klasse.
Dann kommen wir zum nächsten. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst, weil das ja auch auf deinem Blog immer wieder eine Rolle spielt, ist finanzielle Freiheit.
Ja, das ist ein Nebenprodukt, sage ich mal.
Ein also, Nebenprodukt.
Ja, das ist eigentlich finanzielle Freiheit an sich ist ja jetzt, kann man erstreben, aber das ist ja nur was Materielles. Das ist ja jetzt nichts Sinnerfüllendes. Also wenigstens aus meiner Perspektive. Und viele Leute, die irgendwie reich geworden sind oder so, die sind nicht reich geworden, weil sie reich werden wollten, sondern weil sie was gemacht haben, von dem sie überzeugt gewesen sind. Und das hat auch bei anderen Leuten gefangen. Und dann kam das Geld quasi in Anführungszeichen nebenbei. Und für mich ist halt wichtig, dass ich was Sinnstiftendes mache. Ich bin ja jetzt auch schon, also wie gesagt, 44 Jahre alt. Und wenn ich nichts Sinnstiftendes machen würde, dann käme ich vielleicht auch in die Midlife-Crisis. Das würde ich gerne vermeiden. Und insofern, Geld ist wichtig, ja. Gott sei Dank habe ich schon einen gewissen Grundstock aufgebaut. Aber jetzt zu sagen, ja, ich ordne dem Ziel finanzielle Freiheit irgendwie alles unter oder das tue ich nicht. Ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich weiter als Angestellter arbeiten würde, garantiert. Also ich hatte einen schon recht gut bezahlten Job. Ich habe jetzt mehrere Jobangebote ausgeschlagen. Sogar Vorstand hat mich versucht zu ködern von einem Konzern mit Aktienoptionen und so weiter. Und da habe ich alles ausgeschlagen, weil Geld ist, wie gesagt, wichtig, aber wichtiger ist, dass man mit Freude, dass man was hat im Leben, dass man mit Freude verfolgen kann, wo man denkt, man tut anderen auch was Gutes damit und ich biete mir das ein, dass ich das tue und dass das Geld dann auch über dieses Projekt kommt, das hoffe ich einfach.
Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist Heimat.
Ja, da würde ich ergänzend los. Ich fühle mich eigentlich in meiner alten Heimat nach wie vor am wohlsten und das ist der Schwarzwald.
Okay.
Problem ist halt, also in der Nähe von Baden-Baden, ich bin gar genau aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von den Zuhörern und es ist eine ganz schöne Gegend. Problem ist halt gewesen, dass es beim Arbeitsmarkt da für mich nicht so toll ausgesehen hat und deshalb hat es mich dann eben nach Frankfurt verschlagen. Aber ich bin eigentlich eher so ein Naturbursche, sage ich mal. Und ich bin immer mit meinem Crossrad da über den Schwarzwald gefahren, durch Stock und Stein. Und jetzt habe ich zwar den Taunus und so, aber es ist irgendwie alles nicht dasselbe. Und ich tue immer mal wieder mit meiner Frau so ein bisschen im Gedanken schweifen und sagen so, ja, wenn das jetzt alles klappt und so mit dem Projekt und so, dann bin ich, sind wir eigentlich ortsungebunden.
Ja.
Dann könnte man ja wieder irgendwie zurückziehen in die Heimat.
In den Schwarzwald. Sehr schön. Der nächste, das ist mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
Ja, also Popmusik wäre mein Standardbegriff.
Okay.
Also ich bin ja so 80er Jahre Musikfan. Und da ist auch ein bisschen Elektropop, Depeche Mode und solche Geschichten. Das hat es mir nach wie vor angetan. Und das höre ich auch ganz gern. Teilweise auch gern neuere Musik, klar. Für mich muss halt immer eine Melodie erkennbar sein irgendwo. Ja. Und das kann auch bei Rockmusik, Bryan Adams oder so, durchaus der Fall sein. Auch AC/DC hat gute Lieder. Hauptsächlich höre ich das aber nicht, sondern eher so Pop, also eher was in Anführungszeichen Leichteres.
Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist Digitalisierung.
Ja, das ist halt ein Trend, ne?
Ein Trend, okay.
Ja, alles wird digitalisiert im Leben, so ist es nun mal. Also das fängt bei gewöhnlichen Arbeitsplätzen an und geht dann ins tägliche Leben über. Home Automatization und so weiter, ne? Also jeder Kühlschrank hat ja seinen Chip irgendwo. Und noch irgendwann hat vielleicht jede Flasche einen Chip, sind die dann auch personalisiert und die Flasche warnt einen dann oder läuft einem hinterher, wenn man zu wenig getrunken hat am Tag, ich weiß es nicht. Und das stelle ich mir halt unter Digitalisierung vor.
Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Reisen.
Ja, Reisen tue ich im Prinzip zu wenig. Meine Frau hält mir das immer vor. Wir haben es aber nichtsdestotrotz hingekriegt, mal zu verreisen. Im Sommer, im Juli sind wir nach Mallorca.
Okay.
Und da habe ich mir dann extra einen Laptop gekauft. Es geht ja jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt einfach mal sage, ich bin mal eine Woche weg, ja?
Ja.
Und wird schon irgendwie laufen. Kann ja immer mal irgendwas passieren, auch wenn man noch was zu gut zu programmieren, das Ganze. Ich habe mir also extra einen Laptop gekauft und auf dem entwickle ich jetzt auch. Ich führe jetzt auch gerade das Gespräch über den Laptop.
Ja.
Und den habe ich dann quasi im Hotel dabei gehabt und dann jeden Tag halt geschaut, ob auch alles so mit rechten Dingen läuft. WLAN war da natürlich ganz wichtig im Hotel.
Aber kannst du dann auch abschalten oder geht es gar nicht mehr jetzt mit dem Aktienfinder?
Ach doch, den Laptop kann man auch abschalten. Oder ist da mein Kopf mit gemeint?
Dein Kopf ist damit gemeint, nicht den Laptop.
Ja, es ist schwer, ist schwer. Also ich sag mal so, wenn ich in Anführungszeichen nichts zu tun habe, dann denke ich automatisch irgendwie an mein Projekt. Ne? Was mache ich als nächstes? Welche Vorschläge gibt es? Wenn ich irgendeinen Fehler gefunden habe oder was ich verbesserungswürdig finde oder sonst irgendwie. Das ist klar, aber ich denke, das ist irgendwo ganz normal. Wenn man selbstständig ist, dann ist man für alles verantwortlich und denkt halt auch entsprechend dran. Mhm. Wenn man Angestellter ist, da fällt es auch schwer, je nachdem, weil da kann man ja auch eine gewisse Projektverantwortlichkeit haben, aber die Intensität, tatsächlich selbstständig zu sein, ist halt nochmal eine größere.
Aber kommt man dann nicht von einem Hamsterrad ins nächste, wenn man gerade gar nicht mehr abschalten kann?
Die Frage ist halt auch, wie gesagt, wie sinnstiftend das Ganze ist. Mhm. Und wie viel Freude einem das bereitet. Und welche Erfolge man damit erzielen kann.
Ja.
Das ist ja quasi auch positiver Stress, den man teilweise damit hat.
Mhm.
Also ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht abschalte und dass ich die ganze Zeit hier nur an Aktienfinder denke. Ganz so schlimm ist es nicht.
Ja.
Ich sage nur, es fällt mir schwer, teilweise abzuschalten. Das stimmt.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt mit meiner Frau was esse oder wenn wir spazieren gehen oder also mit meiner Tochter oder ich sonst irgendwas mache, da denke ich natürlich dann auch nicht mehr daran.
Mhm.
Es sei denn, mein Handy reißt mich raus, weil mein System schickt mir dauernd irgendwelche E-Mails. Wenn alles Mögliche passiert, dann denke ich natürlich wieder dran.
Ja. Aber ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also bei mir ist es ja nicht anders. Also ich habe ja auch meine diversen Projekte nebenbei, neben dem Job. Mhm. Und da fällt es mir auch manchmal schwer abzuschalten. Aber man gewöhnt sich so mit der Zeit langsam dran.
Ja, also ich kann ganz gut schlafen, muss ich sagen. Das ist ja schon mal die halbe Miete.
Ja.
Das merkt man spätestens dann, wenn man Schlafprobleme hat oder mal gehabt hat. Gab es ja alles schon.
Ja, das geht dann auch relativ schnell. Das kenne ich auch schon.
Ja, richtig.
Ja. Kommen wir zum letzten Begriff, das ist Zukunft.
Ja, ganz wichtig, ne? Zukunft ist wichtiger als die Vergangenheit. Also viele Leute leben ja eher in der Vergangenheit,
trauen
irgendwelchen Chancen nach oder sagen, hätte ich doch nur.
Mhm.
Ich versuche halt meine Zukunft aktiv zu bestimmen und quasi, dass ich da jetzt den eingetretenen Pfad verlassen habe, also mein Angestellten-Dasein und dass ich jetzt etwas anderes mache. Das ist halt eine Ausprägung davon, dass ich halt versuche, meine Zukunft so zu gestalten, wie ich sie eben gerne hätte.
Mhm.
Eine andere Geschichte ist natürlich, dass wir uns entschieden haben, eine Tochter zu kriegen und so weiter. Also man muss halt versuchen, aktiv seine Zukunft zu gestalten.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Schlusssatz, Thorsten. Ich fand das super spannend mit dir. Ich glaube, man kann sehr, sehr viel mitnehmen von dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, es wird einige geben, die sich den Podcast dann auch einige Male anhören. Ich glaube, bei Alex von Rente mit Dividende hat einer den 7-mal hintereinander gehört. Nicht direkt am Stück, aber 7-mal in der Woche oder in 2 Wochen.
Vielleicht also, zum Einschlafen oder so.
Ja, aber gerade um das Ganze zu verstehen und fassen zu können, braucht man, glaube ich, 1-2 Durchläufe. Von daher, vielen Dank für deine Expertise und deine Ausführungen.
Ja, habe ich gern gemacht. Also war mir ein Vergnügen, Zeit ging schnell rum. Ich hoffe, es kam verständlich rüber. Also ist klar, dass die Sachen, gerade für Leute, die nicht so in der Thematik sind, vielleicht sogar abschreckend komplex wirken. Aber wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat, dann geht es eigentlich.
Ja.
Frage ist im Prinzip, möchte ich mich mit Aktien beschäftigen und möchte ich selbst anlegen oder möchte ich nicht? Und wenn ich mich dazu entscheide, selbst in Aktien zu investieren, dann komme ich nicht drum rum, mich selbst damit zu beschäftigen, wenn ich erfolgreich sein möchte.
Genau. Aber ich werde in die Shownotes und in den Blogartikel auch noch diverse Artikel von dir verlinken und da kann man dann auch nochmal Sachen nachlesen, falls was offen geblieben ist.
Das ist nett, danke.
Super, dann wünsche ich dir alles Gute für den Aktienfinder und bis zum nächsten Mal.
Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.
Ja, soweit das Interview mit Thorsten. Das war jetzt eine sehr lange Episode mit sehr viel Input. Ich hoffe trotzdem, dass du da einiges mitnehmen konntest, jetzt auch nach dem ersten Mal hören. Und zum Ausklang gibt es noch ein paar Bewertungen für dich. 4 Stück an der Zahl, die sind diesmal sehr kurz. Fangen wir an mit ganz genau. Er oder sie schreibt, bereitet mir viel Freude, liebevoll produziert. Die Interviews sind teilweise wirklich hochwertig, zum Beispiel das Gespräch mit Christian Röhl. Unterhaltsam und irgendwas bleibt immer hängen. Die undankbaren 1-2 Sterne Bewertung kann ich nicht nachvollziehen. Bitte genauso fortführen. Ja, ganz genau. Herzlichen Dank für die nette Bewertung. Die nächste kommt von Tombo601, ist eine 5 Sterne Bewertung mit dem Inhalt super. Auch dir vielen Dank. Die dritte kommt von Football1067 und er schreibt Kapitalgipfel. Hallo Finanzrocker, ich war beim Kapitalgipfel und finde, sie machen ihre Sache sehr gut. Erfrischender Vortrag mit gutem Fachwissen und lebensnah vorgetragen. Auch für den Anfänger gut verständlich und leicht nachvollziehbar. Sonnige Grüße aus Weinfranken von TiziBB. Ja, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung und freut mich natürlich, dass du beim Kapitalgipfel vor Ort warst. Die nächste kommt von Walski und Walski schreibt unterhaltsamer und lehrreicher Finanzpodcast. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns teilst. Deine Interviews gehören für mich mit zu den besten im deutschsprachigen Raum. Ich bin Zuhörer der ersten Stunde, mach bitte weiter so. Viele Grüße aus den Staaten, Nullzinssparer Michael. Ja, Michael, hab vielen Dank für die tolle Bewertung und das freut mich natürlich, dass ich Hörer auf der ganzen Welt habe. Also ich habe digitale Nomaden, die hören das in Südamerika, in Thailand. Ich habe Hörer in Australien, in Neuseeland und auch in den USA und Michael ist einer davon und das freut mich natürlich zu hören. Und dir auch herzlichen Dank für die Bewertung und damit bin ich am Ende und ja, die finalen 2 Folgen kommen dann bis zum Ende des Jahres, also bis Weihnachten. Und da kannst du dich wirklich drauf freuen. Da freue ich mich jetzt auch. Die Interviews sind jetzt noch nicht geführt, aber ich bin überzeugt, dass da ganz tolle Interviews entstehen werden. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und wir hören uns dann Ende November wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.